Servus, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres DC Block Deutschland Podcast. Mein Name ist Viri, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Und ja, heute eine ziemlich spezielle Ausgabe oder eine ganz spezielle Ausgabe, denn die Kinos haben wieder offen und wir können endlich mal wieder über einen DC-Film quatschen, den wir zu allem auch noch im Kino geschaut haben. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, über um was es heute geht. Und zwar reden wir heute über The Suicide Squad. Und ja, dass das nicht das einzig Gute nicht nur an dem Film ist, dass man den Film auch dem deutschen Wortschatz sehr zuträglich mit TSS abkürzen kann. Grüße gehen raus an Pascal, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Sondern dass da auch noch mehr gute Dinge in dem Film stecken, das werden wir heute besprechen. Und natürlich bin ich nicht alleine hier, sondern zu mir gesellt haben sich mein Kollege, der liebe Erik.
Hallihallo.
Der als King Shark sogar im Film mitgespielt hat. und natürlich mein lieber Kollege Stefan.
Hallo zusammen.
Genau, der als interdimensionaler Kopfgeldjäger sich den Film auch nicht entgehen lassen hat. So, als um für einen chilligen Start zu sorgen, wir werden heute das Gespräch so aufbauen oder die Analyse des Films so aufbauen, dass wir erstmal so für ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen über den Film quatschen und das auch noch ohne Spoiler. Also wir werden jetzt erstmal so einen kleinen spoilerfreien Talk abhalten, damit auch die Leute, die nur unsere Meinung dazu hören wollen und den Film noch nicht gesehen haben, noch ein bisschen mithören können. Und dann wird's irgendwann, nachdem wir den Part abgehakt haben, wird's dann nochmal eine ausgiebige Spoilerwarnung geben und wir werden dann halt wirklich ins Detail gehen und handlungsrelevante Dinge, des Films entsprechend dann behandeln. Und bevor das aber soweit ist, werde ich natürlich schon dafür sorgen, dass ihr dann auch rechtzeitig abschalten könnt und dann vielleicht, wenn ihr den Film gesehen habt, nochmal zurückkommt und euch die Aufnahme hier nochmal anhört. Aber bevor wir anfangen, natürlich müssen wir über die Entstehungsgeschichte des Films reden, weil wie viele Filmprojekte, die von Corona betroffen sind, ist der Film mit einer Verspätung hier erschienen. Jetzt geht's aber auch langsam Schlag auf Schlag, muss man sagen, weil sehr, sehr viele Filmprojekte auf heißen Kohlen lagen jetzt durch eben die ganzen Lockdowns und die Schließungen der Kinos. Und natürlich gehört da auch die Suicide Squad dazu. Erik, du hast ja gemeint, dass du dich nochmal damit befasst hast und nochmal geschaut hast, wie die allgemeine Produktions- und Entstehungs- und Veröffentlichungshistorie des Films gelaufen ist, bis Corona zugeschlagen hat.
Ja, also im Endeffekt, der Film war ja eigentlich schon damals, als der erste Suicide Squad von David Ayer in die Kinos kam, beziehungsweise in den Kinos auch dementsprechend lief, wurde der relativ früh gegreenlightet. Und ja gut, die Suicide Squad damals von David Ayer hat ja so ihre Probleme gehabt. Der war zwar ein ziemlicher Box-Office-Hit, zwar jetzt nicht, aber hat ziemlich gut eingespielt.
Hat einen Oscar gewonnen.
Und einen Oscar gewonnen. aber die Kritiken und auch die Fans waren ja ziemlich gemischt, was so das Endergebnis war. Und ich habe vorhin noch mich auch dafür so ein bisschen aufgefrischt. Die haben in den ersten Jahren den relativ weit eigentlich nach hinten geschoben, was so die Priorität anging, ähnlich wie andere Spin-offs aus dem Film, wie die Gotham City Sirens, von denen man ja gar nichts mehr hört, und auch das Deadshot Solo-Projekt ist ja im Orkus verschwunden. Und erst wollten sie David Ayer dafür zurückbringen, und der wurde ist dann aber irgendwie in den ganzen zwei Jahren bis 2018 mehr oder weniger rausgeschmissen worden, beziehungsweise man hat sich dagegen entschieden, ihn nochmal dafür reinzuholen, und hat erst zig verschiedene Regisseure immer wieder ins Spiel gebracht, David S. Goyer, unter anderem Mel Gibson. Also das war wirklich, man hat einfach, doof gesagt, jeden reingeworfen, den man gefunden hat quasi. Auch der jetzige Black Adam Regisseur, meine ich, Jungle Cruise. Ja. Der ich weiß gerade den Namen
nicht auswendig. Colette Serra.
Ja, genau, irgendwie so in die Richtung.
Aber der ist ja auch der Regisseur
von... Ach stimmt, auch der von Black... Stimmt, ich war mir gerade nicht sicher. Den hatten sie ja auch kurzzeitig damit drin. Oder halt überlegt, dann auch wieder ausgebotet, bis es dann im Dezember 2018, meine ich, dazu kam, dass ja James Gunn bei Marvel gefeuert wurde, kurzfristig, und man dann seitens Warner Brothers bzw. DC gesagt hat, komm, den snacken wir uns. Und der hatte dann, ja, ich glaube, gut 2 Jahre Zeit, die Vision ins Leben zu rufen. Lustigerweise ist der Film nämlich von Corona gar nicht so stark betroffen geworden, glaube ich, wie es im Nachhinein ist. Ich glaube, der hätte sage und schreibe, das Release-Fenster ist um 2 Monate nach hinten verschoben worden. Ich meine, der war eigentlich erst für Juni oder glaube ich, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, weil wenn man dahingehend googelt, man wird ja mit Daten totgeworfen, was hier und da sich geändert hat. Ich meine aber wirklich gesehen zu haben, dass der sich wirklich nur um 2 Monate verschoben hatte. Unter anderem auch, um einem etwaigen Konflikt mit Godzilla vs. Kong aus dem Weg zu gehen. Und ja, dementsprechend kam der halt doch nur zwei Monate später raus. Und ja, auch in der Besetzung hat sich ja einiges geändert. War erst Will Smith noch als Deadshot überlegt reinzubringen, hat man dann ja Idris Elba gecastet, wo man ja erst überlegt hatte, okay, schreibt man ihn jetzt in die Rolle des Deadshot oder halt als Recast oder doch nicht. Und ja, man hat es ja gesehen, man hat es doch nicht getan. Und ansonsten hat man wohl James Gunn sehr viele, schon früh relativ viele kreative Freiheiten gelassen. Und ja, im Endeffekt, das Gute war, bevor Corona zugeschlagen hat, waren die Dreharbeiten von Suicide Squad durch. Ende 2020, Ende Februar 2020, so rum. Und ja, dementsprechend ist der Film dann jetzt dieses Jahr im August ins Kino gekommen. Etwa 2 Monate später nur.
Okay, das geht ja tatsächlich noch. Alles klar. Okay, dann erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Eckdaten. Und danke für die Recherche auf jeden Fall. Und ja, genau, dann können wir gleich zum nächsten Punkt überspringen. Also so wie der Erik gerade so schon ein bisschen bei der Historie oder bei der Entstehungshistorie des Films so verlauten lassen hat. Da war viel geplant, es gab mehrere Regisseurenwechsel, es gab auch viele geplante Figuren, die jetzt im fertigen Film doch nicht aufgetaucht sind. Idris Elba sollte Deadshot erst spielen, jetzt doch nicht, jetzt ist er Bloodsport. Und jetzt mal das Ganze so ein bisschen ausgeblendet, aber als ihr dann so gehört habt, okay, es kommt nochmal ein Suicide Squad Film von James Gunn, der sich dann irgendwie von den 80ern Comic von John Ostrander dann inspirieren lässt und nachdem man halt so quasi James Gunns vorherige Werke schon irgendwie mal oder in Berührung damit gekommen ist, die gesehen hat oder so, vielleicht auch feiert. Was waren so generell eure Erwartungen an dem Film? Und da fangen wir diesmal mal mit Stefan an.
Ja, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass James Gunn einen Suicide-Film macht, war ich einfach nur begeistert, weil, keine Ahnung, James Gunn ist ein super cooler Regisseur. Ich weiß nicht, außer seine Guardians of the Galaxy-Filme natürlich, die alle super top sind, hat er auch mit Super, Shut Up Crime oder Slither richtig coole Genrefilme gemacht. Seine Ursprünge sind ja da bei den Troma Studios oder Troma Productions, weiß ich nicht genau, wie es genau heißt. Das ist ja so eine alte Splatter- und Gore- und Horrorfilm-Schmiede, wo einige Talente rausgebracht haben. Ich glaube sogar der Trey Parker und Matt Stone von South Park. Kommen sogar davon, sind sogar von da. Ja, aber jedenfalls, der ist schon immer ein cooler Typ gewesen, fand ich von dem, was er macht, und deswegen habe ich mir gedacht, es kann einfach nur gut werden. Wenn man wie Warner zum Glück ihm freie Hand gelassen hat, so dass er wirklich halt das durchziehen kann, was er so im Sinn hat, dann habe ich mir gedacht, dann kann das nur ein guter Film werden.
Okay, warte, ich formuliere mal kurz meine Frage anders, damit es auch nicht zu sehr irgendwie jetzt auf James Gunn und sowas zugeschnitten ist. Also was hast du denn quasi filmisch erwartet? Also was für eine Art Film hast du erwartet, käme auf dich zu, nachdem du halt irgendwie von dem ganzen Konzept erfahren hast, dass nochmal ein Suicide Squad Film rauskommt, der auch ja von jemand anderen produziert wird oder halt von dem die Regie halt stammt, halt der nicht David Ayer ist. Also quasi so, einfach so mal gefühlstechnisch.
Ja, dass es in dem Sinn nur besser werden kann. nein, ja, nicht falsch verstehen. Der erste Suicide Squad Film fand ich eigentlich ganz cool. Aber er war leider bei vielen Sachen dann etwas enttäuschend. Und ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Halt einfach, dass halt der Film das, was der erste Teil leider irgendwie falsch gemacht hat, da halt irgendwie besser macht. Und das hat der Film auf jeden Fall auf ganzer Linie, also ich rede jetzt von Death Suicide Squad, dem neuen Film, hat es auf jeden Fall auf ganzer Linie geschafft. So. Ja.
Okay. Ja, passt, danke. Erik.
Also ich kann mich Stefans Einschätzung oder auch Stefans Gefühl auch nur anschließen. Ich muss auch sagen, natürlich, der Suicide Squad von 2016, er ist nicht perfekt, aber ich war damals im Kino und muss zum Beispiel sagen, ich war einigermaßen gut unterhalten. Also es ist jetzt nicht kein Meilenstein der Comicfilmgeschichte, aber bei weitem kein Totalausfall, wie viele das tun. Als aber dann quasi das angekündigt worden ist, habe ich halt auch gehofft, dass man vielleicht aus den Fehlern, die man halt im ersten Film gemacht hat, lernt und den ganzen Kram so in eine andere Richtung schiebt. Und der vielleicht ein bisschen ja, frischer wirkt oder ein bisschen näher an den Comics und auch vielleicht auch dieses, man darf halt nicht vergessen, das sind alles Schurken. Und das fehlte mir zum Beispiel im ersten Teil vollkommen. Natürlich waren einige dabei, wo man sagte, okay, die wirken jetzt schon schurkenhaft, aber die waren eigentlich alle viel zu zahm. Mhm. Weil selbst Deadshot wirkte in dem Film jetzt nicht unbedingt wie ein absolut brutaler Killer.
Ja.
Sondern halt wie ein Typ, der halt das macht und dabei aber nicht ganz unsympathisch ist. Und das fehlte mir persönlich so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, so jetzt dann im Nachhinein, weil David Ayer war kein schlechter Regisseur. Ich muss zum Beispiel sagen, sein End of Watch war finde ich großartig. Mhm. Er war aber vielleicht der Falsche für das Projekt. Und deswegen war ich dann halt dann auch beim zweiten Film, dann gerade auch als klar war, dass es James Gunn wird. Und er mehr kreative Freiheiten bekommt als bei zum Beispiel wahrscheinlich Marvel, fand ich das durchaus ja ansprechend, dass ich da zwar sehr vorsichtig war zu Beginn, aber als dann das erste Bildmaterial aufkam und auch die ersten Trailer fielen die Bedenken, die ich zu Beginn hatte, doch ab.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe auch definitiv hohe Erwartungen, also relativ hohe Erwartungen gehabt, weil ich finde, der größte Fehler, den der erste Film gemacht hat, für mich gefühlt, war halt einfach, dass ich fand halt die Mannschaft irgendwie nicht geil zusammengestellt. Also da wurde die Mannschaft schon sehr, sehr zentriert auf Deadshot und Harley und sogar ein bisschen Joker. Und die anderen waren halt irgendwie dabei und da gab es auch nicht so viele überraschende Tode. Also für so ein Selbstmordkommando war mir das Ganze, wie ihr schon sagt, auch schon ein bisschen zu handsam. Und das habe ich mir dann schon anders gewünscht und das war dann quasi dann auch, nachdem ich auch gesehen habe, wer oder was in diesem Film hier auftauchen soll, am Anfang die Liste, das ist ja so eine riesen Liste an Figuren, da habe ich irgendwie schon damit gerechnet, okay, jetzt gehen die wirklich in die Richtung Selbstmordkommando, ne, dass sie halt einfach mal eine riesen Liste irgendwie an Figuren veröffentlichen, die in dem Film auftauchen und von dem du am Anfang noch nicht weißt, okay, Harley vielleicht und aber sonst von denen du am Anfang nicht weißt, wer stirbt, wer überlebt und wie wird gestorben und wie wird überlebt. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach beim ersten Teil gefehlt hat. Weil du hast da schon ganz genau gesehen, okay, der könnte vielleicht überleben, Harley sowieso. Also du hast halt, irgendwie war da halt nicht so viel Spannung drin, was halt das Schicksal der Charaktere anbelangt, weil du halt schon von vornherein wusste, dadurch, dass jetzt halt sehr, sehr viel Deadshot und sehr, sehr viel Harley halt in Zentrum gerückt worden ist, dass die auf jeden Fall überleben und dass dann halt die anderen irgendwie so dazwischen sind, aber jetzt auch nicht so charismatisch sind, dass es dich irgendwie entweder aufgeregt hat, dass die noch am Leben sind oder aufgeregt hätte, wenn sie gestorben wären, so, weil das so blasse Charaktere waren. Und deswegen habe ich mich halt, wie gesagt, umso mehr auf den Teil gefreut, weil da halt einfach vorerst erstmal so eine ganze Fülle an Figuren auftauchen sollte. Aber da wir gerade beim Thema sind, wie waren denn für euch so die, oder wie, was war so der generelle Eindruck? Also ich habe ja am Anfang von der Aufnahme oder halt in der Moderation, an Moderation habe ich ja gesagt, okay, wir reden ja jetzt noch ein bisschen spoilerfrei über den Film und können dann auch schon eben so eine kleine Review geben oder so den Film so ein bisschen bewerten. Wie fandet ihr den Film? Also ganz einfache Frage. Also für mich, nur um das mal kurz so vorwegzunehmen, der Film hat halt für mich jetzt zusätzlich gewonnen. Also ich finde den Film ultra geil, will ich nur mal sagen. Und er hat für mich sogar das Zeug, mein Lieblings-DC-Film zu werden, aber muss noch den Heimtest bestehen, weil ich gucke halt Filme mindestens noch einmal, also ich muss Filme noch mindestens einmal zu Hause sehen, um dann sagen zu können und denen sagen zu können, wie gut ich den wirklich finde und die dann irgendwann zu ranken. Das funktioniert mal so, also es gibt viele Filme, die finde ich natürlich im Kino richtig geil, aber die haben zu Hause halt nicht mehr funktioniert. Aber dann gibt's auch wiederum Filme, da geht beides so und deswegen würde ich den gerne nochmal im Kino sehen und dann halt irgendwie in naher Zukunft, wenn er rauskommt, auf jeden Fall zu Hause, um zu sagen, okay, der ist wirklich mein Lieblings-DC-Film. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, der Film hat für mich auf jeden Fall davon gelebt, dass er halt erst der dritte Film ist, den ich gesehen habe, seit die Kinos wieder offen haben. Aber der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, seit die Kinos wieder offen haben, wo der Saal eigentlich unter Hygienemaßnahmen wirklich voll war. Also der Saal war packed, weißt du? Und du hast halt gemerkt, okay, die Leute waren wahrscheinlich auch nicht, auch lange nicht mehr im Kino. Und du hast auch gemerkt, die Leute haben Bock, Alter, weißt du? Und der Film war in dem Sinne richtig geil und auch der richtige Film für so ein richtig geiles Filmerlebnis, weil du hast halt richtig gemerkt, wie das Publikum mit dem Film interagiert hat während dem Film. Du hast bei lustigen Szenen, ganzer Saal hat gelacht, bei schockierenden Toden, weißt du, Raunen ging durch das Publikum. Du hast halt gemerkt, okay, das Publikum hat Bock und der Film war auch genau der richtige, um richtig viel Spaß zu haben und das Kinoerlebnis halt einfach wieder so richtig zu genießen. Ey, ich saß neben meinem besten Kumpel, oder einer meiner besten Kumpels, der nicht so der Comicleser ist, aber er kennt sich halt ein bisschen mit Filmen aus und ist riesiger Fan der DC-CW-Serien. Also wir hatten den Spaß unseres Lebens so und wir hatten wirklich seit Jahren nicht mehr so viel Spaß im Kino. Also halt selbst vor Corona hatten wir nicht mehr so einen Kinoabend, weißt du, wo wir nebeneinander saßen und dann einfach nur reagiert haben, entsprechend dem, was wir auf der Kinoleinwand gesehen haben. Ich habe den so oft gegen die Schultern geboxt und gesagt, Alter, hast du das gesehen, weißt du so? Und wir haben dann irgendwann mal auch mittendrin haben wir dann auch angefangen, Wetten abzuschließen, so, okay, ich zahle den Bier, wenn der es packt. Okay, aber ich halt dagegen, ich sag, der stirbt gleich, weißt du, so, weißt du, das. Und das war ultra geil und du hast halt hinten, wie gesagt, noch die Reaktion von der Crowd und ja. Also, to cut a long story short, ich fand den Film fantastisch. Es ist genau der Film, den ich gebraucht habe. Jetzt, nach so langer Zeit, Lockdown und Corona und endlich. Und fürs Kino auf jeden Fall und für meinen erst dritten Kinoabend, seit die Kinos wieder offen haben, war es eine absolute Offenbarung und wirklich mein liebstes Kinoerlebnis seit Jahren. Also ich habe, wie gesagt, lange nicht mehr so viel Spaß. Und aus diesem Grund wird der Film besonderen Platz in meinem Herzen haben. So, Erik, wie fandest du den Film?
Also bei mir war es, ich muss auch sagen, ich bin rundum eigentlich auch begeistert gewesen. Also bin zwar jetzt nicht so in dem Modus, dass ich sage, von wegen größtes Kinoerlebnis seit Jahren, weil da gab es definitiv ein paar andere Filme, die mich weitaus mehr gecatcht haben, aber definitiv schon weit oben. Bei mir war es jetzt lustigerweise nicht erst der dritte Film oder so, den ich gesehen habe. Ich war vorab schon Nummer ein vier Film. Und dementsprechend war ich da dementsprechend wieder ein bisschen im Filmgame wieder drin, so als großer Kinofan. Was der Film aber für mich definitiv hatte, ist ähnlich wie auch Aquaman und Shazam das hatten, und auch der erste Wonder Woman, der hat mich so in seiner Gänze abgeholt, weil er nahezu als Ganzes komplett wirkte. Es gab wenig, wo ich sagte, von wegen, okay, das hat mich gestört, davon hätte ich jetzt gern mehr gesehen, oder davon war mir zu viel drin. Man merkt es ja auch, ich habe ja mit Chris zusammen, deswegen Shoutout hier nochmal an der Stelle, nachdem wir im Kino waren, haben wir ja ein Video aufgenommen kurz, um den Film ja zu rekapitulieren, und da habe ich auch schon gemerkt, so, um an dem Film Kritik zu üben, das ist schon echtes Nitpicking gewesen, und das ist für mich eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen, weil das sehr, sehr wenig Filme haben, und deswegen war für mich eine runde Sache. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich fand die etwas über 2 Stunden, die der lief, kaum gemerkt.
Das war super kurzweilig, ja.
Und ja, wie gesagt, hat durchaus sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mhm. Ja, war super kurzweilig. aber trotzdem hast du viel gehabt, weißt du, du hast viel Umfang gehabt, es hat alles auch nicht gehetzt irgendwie so gewirkt, auch wenn du wirklich sehr, sehr viel Input halt in den 2 Stunden bekommen hast und sehr, sehr viel Sinneseindrücke, aber ja, das war alles wirklich rund, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Stefan, wie hast du es empfunden?
Ja, also bei mir muss man dazu sagen, das war auf jeden Fall der erste Film, den ich seit der ganzen Corona-Sache mal wieder im Kino gesehen habe. Ich muss sagen, dass ich leider ein bisschen den Fehler gemacht habe, bevor ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich ein paar Reviews, spoilerfreie Reviews halt mir zu Hause angeguckt. Und war, weil die meisten natürlich halt total positiv und überschwänglich waren, war ich ein bisschen voreingenommen gegenüber dem Film. Ich bin da manchmal ein bisschen gerne anti, so. Wenn alle sagen, der ist super toll, dann denke ich, da kann was nicht dran stimmen, oder das stimmt, kann nicht stimmen, und deswegen bin ich da eher skeptisch. Und weswegen ich auch wirklich so die ersten so 5 bis 10 Minuten im Film da gesessen war und sehr skeptisch war, ob er wirklich so das Zeug hat. Und ja, keine Ahnung, aber dann 2 Minuten später war alles gegessen so. Der Film ist super. Natürlich warte ich auch noch mit meiner absolut endgültigen Meinung, bis ich ihn auch wirklich nochmal gesehen habe und dann vielleicht zu Hause nochmal. Aber ja, ist auf jeden Fall ein super starker, unterhaltsamer Film, der einfach nichts anderes machen will, außer Spaß zu verbreiten. Und das schafft er auf ganzer Linie. Was ich bei dem Film cool finde, im Gegensatz zu dem ersten Suicide Squad, bei dem war das so, der hatte so ein bisschen dieses ganze Thema so ein bisschen forciert. Der wollte jetzt viel zu cool sein, viel zu cool rüberkommen, alles sind voll die Bad Boys und die ganze Geschichte ist halt so überstylisch cool. Was aber bei dem James Gunn-Film so ist, der nimmt sich selber nicht ernst. Und deswegen, ja, ja. Das ist so eine richtig große Stärke von dem Film.
Ja, ja, eben dieses wirklich teilweise, du hast da halt Bilder gesehen, die sind einfach nur so vor Testosteron übergeschwemmt, so. Und du hast halt wirklich das Ganze trotzdem irgendwie mit einem Augenzwinkern halt empfunden und dann halt natürlich gelacht, so, ja. Weil das, ja klar ist es halt, es ist schon eine große Kunst, sowas halt auch so mit einem Augenzwinkern darzustellen. Und das fand ich auch richtig, richtig großartig, so. Ja. Generell, also, Wie fandet ihr den Humor? Also Humor ist ja immer so eine Streitsache, ne? Vor allem in einem DC-Film ist Humor immer schwierig. Also wie habt ihr besonders den Punkt Humor so aufgenommen? Ja, Stefan, mach ruhig weiter, also vielleicht, wenn du was weißt.
Ja, ich muss zugeben, es haben auch anfangs so nicht alle Gags bei mir gezündet. Ich muss auch sagen, das wäre vielleicht dann jetzt gleich ein bisschen zu gespoilert. Nee, ich glaube, das ist eine Szene, die sieht man sogar im Trailer. Aber, naja, egal, ich sag's nicht. Also, sagen wir so, es gab 1-2 Gags, die nicht wirklich gezündet haben, aber sonst fand ich so, die Gags waren im Großen und Ganzen alle sehr lustig und es war auf jeden Fall, die Gagdichte war jetzt nicht zu sehr wie jetzt zum Beispiel bei Thor 3, dass halt wirklich jede Minute irgendein Karlauer rausgehauen wird. Und deswegen, ja, der Film war auf jeden Fall sehr lustig und hat es auf jeden Fall geschafft, wirklich den Humor auf jeden Fall auf ganzer Linie so zu halten, finde ich.
Ja. Erik?
Also bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel einen Unterschied zu euch beiden, ich habe den ja in OV gesehen und ich muss sagen, auch wie Stefan, da gab es den einen oder anderen Gag, der vielleicht nicht ganz so gezündet hat, wie er vielleicht zünden sollte. Wobei ich sagen muss, ich prinzipiell diesen derben Humor, den der James Gunn da mal richtig auch vom Stapel lassen konnte, wo ich glaube, dass der zum Beispiel gerade bei den Guardians of the Galaxy, was ja das automatische Vergleichsbild ist, sehr mit einer Handbremse angezogen wirkte, so was den einen oder anderen Spruch angeht. Deswegen, also ich fand das jetzt nicht schlecht, aber wie Stefan auch richtig sagte, die Gagdichte war okay. Man hatte immer mal wieder welche, wo man sagte, okay, kommt man drüber lachen. Manchmal war es auch einfach klassische Situationskomik, wie im Trailer. Also das war halt einfach so komplett Banane und banal, dass es lustig war. Aber nicht, dass man jetzt sagen müsste, okay, es wird jetzt mit der Brechstange versucht, irgendwas lustig zu machen. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, wie ihr beide schon sagtet, dass der Film sich nicht ganz so ernst nimmt, dass das sehr dem Film entgegenkommt und auch dem Humor entgegenkommt. Und ich kann zwar auch verstehen, dass der eine oder andere sagt so von mir, ja, Humor ist nicht ganz meins, Aber das ist dann halt wie bei vielen anderen Sachen, da spalten sich dann die Geschmäcker und kann man halt drüber streiten, muss man aber auch nicht.
Das ist richtig, ja. Also, bei mir ist es so, ich fand's halt erfrischend, dass halt es kein, also dass kein Charakter da war, der ein reines Comic Relief war. Also klar, also bei King Shark hatte ich so ein bisschen die Sorgen halt, dass er einfach nur da ist, um Comic Relief zu sein und dann reißt er wieder jemand auseinander und das ist auch lustig oder so. Aber das war nicht so. Klar, also ich finde, er hat schon die meisten lustigen Momente gehabt. Aber ich fand die anderen auch. Also ich fand, jeder hat dann auch mal eine Möglichkeit gehabt, so entweder eine emotionale Szene zu haben oder eine emotionale Facette zu zeigen, als auch eine witzige. Und ich finde, das hat sich sehr, sehr gut abgewechselt unter den Charakteren so. Und das hat mir tatsächlich in Sachen Humor am meisten gefallen so, weil wenn der eine Gag nicht gezündet hat von dem einen Charakter, hat dann halt wiederum ein anderer Charakter dann mal einen Gag gemacht und der war halt dann wieder richtig gut. So konnte sich die andere Figur dann vielleicht erholen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und dann halt später einen guten Gag bringen. Und ich fand halt eben dieser Wechsel zwischen den Figuren, was die Gags anbelangt, fand ich wirklich sehr angenehm tatsächlich. Also anstatt das meistens gibt's ja halt leider in vielen Filmen den Fehler, dass es halt eine Figur nur gibt, die halt die ganze Zeit nur die Gags macht und halt ulkig wird und so. Und das ist halt bei Tierfiguren halt leider sehr, sehr häufig und deswegen muss ich sagen, so haben die es echt gut gelöst. So. Und ja, und wie ich es auch so schön gesagt habe, also Humor ist ja auch Geschmackssache, so, also wenn ich zum Beispiel nicht über den Gag gelacht habe, dann haben das die anderen eben Kinogäste halt getan, weißt du, ich habe dann hinter mir über Leute über Gag richtig lachen gehört, den ich zum Beispiel über gar nicht witzig fand. Und das ist halt auch das Schöne so. Und ja, genau. Thema Humor. Und ich sehe gerade, wir sind bei Minute 27. Das heißt, fassen wir noch mal kurz unsere Meinung zu dem Film spoilerfrei zusammen mit einem kurzen Satz. Also ich fand ihn großartig, hat das Zeug wirklich zu dem besten DC-Film zu werden. Ja, ich muss nur noch den Heimrelease abwarten, aber ich denke, der wird schon oben mitspielen in meinem Ranking. Erik.
Also ich muss sagen, absolut runde Sache und blöd gesagt auch viel Potenzial für einen Kultfilm.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Stefan?
Ein exzellenter No-Brainer, der eigentlich nicht, der sich nicht selber nicht ernst nimmt und nichts anderes will, außer gute Stimmung zu verbreiten. Und das schafft er.
Und Herrn
Genau.
Masse.
Ja.
Genau.
Genau, also, liebe Zuhörer, die den Film noch nicht geschaut haben, aber so nett sind, hier bei diesem Podcast zuzuhören, ihr hört schon raus, ihr müsst unbedingt ins Kino gehen. Nicht nur um den Film zu schauen, sondern auch um eben diese Ausgabe von uns zu Ende hören zu können, weil jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Vollen. Ihr habt auf jeden Fall Zeit noch, ja, abzuschalten, auszumachen, dass ihr ja nicht gespoilert werdet. Und alle anderen dann dranbleiben. Wir gehen jetzt wirklich rein in die Materie und spoilern ohne Ende richtig wild durcheinander. Aber ich glaube, das wollt ihr dann auch hören, weil sonst würdet ihr nicht dranbleiben. Genau, für alle, die es bisher hören, die nur den spoilerfreien Talk gehört haben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Geht auf jeden Fall ins Kino, schaut euch den Film an oder wartet halt, bis die DVD draußen ist, guckt die und dann hört diesen Podcast an. Genau, ich hoffe, ihr kommt dann wieder zu uns zurück und hört dann den Rest der Ausgabe. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Spaß dann mit dem Film und bis bald mal wieder.
Bis
Und
später.
bis später, genau, bis später, bis gleich. So, und alle anderen, die jetzt dranbleiben, gleich kommt ein kurzer Clap, dann sind wir alle 1 oder 2 Sekunden still, dann gibt's noch mal einen kurzen Clap, damit auch jeder abschalten kann, der nicht weiterhören möchte. Und dann gehen wir in die Vollen. Also. So. Gut. Wir sind da. Oh mein Gott. Also, erstmal vielen Dank, dass ihr alle dran geblieben seid. Wir werden jetzt den Film besprechen und dann natürlich auch alle handlungsrelevanten Dinge besprechen und dann natürlich auch spoilern. Ohne Ende legen wir auch mal gleich los. Ich würde gleich mal eine Sache in den Raum werfen. Also wir werden das so aufbauen, dass jeder das, was ihm aufgefallen ist und das, worüber er reden möchte, einfach wild dann reinwirft und wir besprechen das dann, wenn es euch auf dem Herzen liegt. Und da ich ja ein sehr, sehr schlechter Gastgeber bin, fange ich einfach an. Und zwar die Eröffnungsszene. Also ich fand wirklich die, das war die Eröffnungsszene, die ich seit, ich habe lange nicht mehr so eine Eröffnungsszene gesehen, wo eben diese andere Suicide Squad halt, wo Seven dann genau mit seinen Teammitgliedern dann zusammengesteckt wird, wo Mongal,
Harley,
TDK, den haben
Blackguard.
Blackguard und Weasel und Harley.
Ja. Und Javelin,
der also, gut aus Javelin. Genau, wo die dann halt erstmal so ein Team gebildet haben und ich mir dann erst so gedacht habe, okay, wieso sieht man jetzt die und wo sind jetzt die anderen, King Shark oder so. Und dann kommt halt eben diese Eröffnungsszene am Strand und als es da angefangen hat, also als es da richtig angefangen hat, ich habe meinen Kollegen einfach nur angeguckt und habe gesagt, okay, das wird gut, weißt du so. Und ich glaube, ich habe wirklich seit langem nicht mehr so eine brachiale, brutale, harte Eröffnungsszene gesehen, die einfach so von vornherein klar macht, in welche Richtung der Film geht.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe, als die Szene so im vollen Gange war, habe ich mich irgendwann nur zu Chris rübergelehnt und meinte, was von wegen, ehrlich, der Film macht keine Gefangenen.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen, auch wenn es vielleicht ein ganz schräger Vergleich ist, aber erinnerte mich das so an die Eröffnungsszene von Der Soldat James Ryan.
Ja, ja. Voll.
Mit dem D-Day und auch, dass die ja auch alle einfach draufgeworfen werden und abgeschnetzelt werden wie sonst was. Ich habe auch, mir war auch klar, als das dann so losging, gut, Plot Armor ist definitiv um Harley Quinn und um Rick Flag drum. Beim Rest war ich mir nicht sicher. Ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, absolut nicht, dass die Captain Boomerang töten.
Mhm.
Weil ich mochte die Figur schon im ersten Teil und ich glaube, der hätte im zweiten schon noch so seinen Moment kriegen können.
Ja.
Aber wie die da teilweise abgehen, ich fand Nathan Fillions Figur mit seinen Armen einfach zu geil. Die Arme werden irgendwie Raketenwerfer oder
ja, so. Ja, hab ich auch gedacht, aber ey.
Und nein, er ist einfach eine fucking Actionfigur, der einen auf den Kopf paddelt.
Ja, okay. ich hab ja noch gehofft, dass der die wenigstens entwaffnet und die Waffen dann nimmt und dann mit den Waffen halt so rumballert, aber das hat er nicht gemacht, was aber auch wiederum richtig witzig war. Ich wollte nur noch mal sagen, da du den auf Englisch geschaut hast, die haben den auf Deutsch mit Teile demontierbarer Kerl
übersetzt.
Nein, der heißt im Englischen the Detachable Kit.
Detachable Kit, genau.
Und, also ich muss sagen, ich fand auch, die Szene war unfassbar krass und sehr, sehr grafisch, muss man sagen. Also, da habe ich auch schon gemerkt, wer sowas nicht unbedingt sehen kann, sollte den Film, hätte da auch definitiv den Kinosaal verlassen können.
Ja, das macht ja gleich, also das ist ja, also gleich da, wo Blackguard, glaube ich, den Kopfschuss bekommt, da war es mir klar, alright, okay.
Wir sind in einem James Gunn-Film.
Ja. Also ich fand schon den Tod von Weasel, da habe ich gedacht, okay, ist halt ein Gag, weil da ist ein hässliches Vieh, das kann halt nicht schwimmen. Da hätte ich noch gesagt, okay, kann ich noch drüber mit leben und ansonsten habe ich gedacht so, wow, das auch die Montage danach, wo sie dann mehr oder weniger nach und nach die ganzen Leichen abklappern und ja. Habe ich auch gedacht, so, das ist jetzt schon sehr speziell. Wobei mich das, dass die Reste, die man von Captain Boomerang gesehen hat, mit dem leuchtenden Boomerang, da musste ich irgendwie so ein bisschen an Brightest Day denken, weil er ja auch wiederbelebt worden ist.
Ja. Ja, Stefan, einen Moment kurz, ich lass dich gleich, sorry, weil ich bin schlechter Host.
Alles gut.
Aber wir reden ja heute auch über den Villain-Film. Was ich halt ein bisschen schade fand eben bei dieser Eröffnungsszene, ich hätte halt von jedem mindestens noch einmal so ein Fähigkeiten-Display gesehen, weißt du? Also dass halt mindestens, dass halt Javelin zum Beispiel noch dazu kommt, seinen Speer zu werfen.
Zumindest einmal.
Oder dass Mongel zumindest noch irgendwas macht und oder Seventh halt, der dann ja als Snitch dann halt abgehaut ist und dann halt eben die Bombe gezündet worden ist. Ich hätte halt zumindest von jedem noch eine kurze Aktion gesehen, die halt so ein bisschen klar macht, was die können und warum die überhaupt so da sind, wo sie jetzt sind, tot. Also nicht tot, aber halt, warum sie überhaupt rekrutiert worden sind, weil die müssen ja irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Und was ich noch auf jeden Fall sagen wollte, ich fand es halt auch richtig geil, aber auch richtig geil abstrus eben diesen Leuten von Amanda Waller, wie die dann halt auch noch so Wetten abgeschlossen haben, Alter, weißt du, so Real-Life Fantasy-Football oder so, keine Ahnung. Das ist halt immer so weird, weißt du, weil da kämpfen unten Leute um ihr Überleben oder so, weißt du, und müssen da irgendwelche haarsträubenden, selbstmörderischen Missionen machen, bei dem die wirklich zu 90% wahrscheinlich nicht mit dem Leben davonkommen. Und gleichzeitig sitzen irgendwelche Leute vor den Rechner so gelangweilt, essen Pizza, trinken Kaffee, reden so darüber, weißt du. Und das fand ich halt auch sehr, 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 sehr cool. Also auch sehr, sehr interessant eben, dieses Abstruse so zwischen dem, was unten im Feld abgeht und das, was da Leute, irgendwelche Leute in ihren Büros machen. Genau, Stefan, jetzt.
Ich wollte einfach nur sagen, dass ich es ziemlich geschickt fand, weil mich hat der Film so ein bisschen reingelegt gehabt am Anfang, weil der mit Servant startet. Und ja, dann wie gesagt, wie man ihn alleine so in seiner Zelle sitzen sieht und dann quasi, wie gesagt, der ganze Film mit ihm beginnt, bin ich tatsächlich ein bisschen drauf reingefallen und dachte halt, dass es dann ein Charakter ist, von dem man da ein bisschen mehr sieht, um dem ein bisschen dann auch vielleicht die Geschichte rumgebaut ist. Ja, dass er aber dann, wie gesagt, halt einfach so die Snitches, die dann auch so in den ersten 5 Minuten stirbt, damit habe ich dann absolut nicht gerechnet. Und
das ist ja schon auch eine echt schlaue Falle gewesen, weil das sind ja auch alles recht bekannte Darsteller.
Genau, ja, das noch dazu, was da irgendwie also, an Darstellern in den ersten paar Minuten abgefackelt wird.
Das ist schon krass so. Mhm. Wenn du dir halt überlegst, die Mongel-Schauspielerin, habe ich mich erst im Nachhinein informiert, wer das ist. Die ist noch relativ unbekannt. Das ist halt eher so eine Stuntfrau. Aber halt, wenn du halt irgendwie so ein Michael Rooker halt hast, der eben Seven gespielt hat, Nathan Fillion natürlich, Sean Gunn, der Weasel gespielt hat, also der Bruder von James Gunn, Pete Davidson, der halt in Amerika echt berühmt ist, weil er halt bei Saturday Night Live da halt Comedy macht und halt Flula Borg, der YouTuber, der halt aus Deutschland stammt, aber halt in Amerika viel bekannter ist als hier in Deutschland, weißt du? Und das sind ja keine Unbekannten, das sind schon relativ auch vielleicht aus anderen Sparten stammenden großen Stars so oder relativ große Stars und dass die dann halt so für so eine Szene halt verbraten werden und der Aufwand, wenn ich mir so überlege, die haben alle Kostüme und
vor allem keine schlechten.
So. Ja, also. Ja, eben. Und dann werden die halt einfach wie die Szene verbraten. Das ist ultra. Also sehr, sehr geil, sehr, sehr mutig und sehr, sehr cool.
Ja, muss ich sagen. Fall.
Ja. Wart ihr dann arg überrascht, dass es dann dass dann die andere Kamera zu dem richtigen Team dann gegangen ist und das eigentlich nur so ein Ablenkungsmanöver war?
Nein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, als man das dann auch gesehen hat, dass die mehr wie alle verheizt worden sind und man kennt ja Waller. Aus den Comics, da habe ich mir dann schon gesagt, so okay, vielleicht war es nur eine Ablenkung.
Ich hab mir erst so gedacht, dass es vielleicht nur so ein Testlauf ist, weißt du? Ich habe mir erst so gedacht, okay, dass sie dann halt eben erst so eine erste Suicide Squad darüber schicken, so zum Testen und je nachdem, wie sie halt vorgehen und dann halt eben und dann halt nachdem das halt so schief gegangen ist, die anderen rekrutieren. Aber dass es dann quasi zeitgleich stattgefunden hat, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Mhm.
Mir ist zwischendurch irgendwie schon aufgefallen, oder wie du auch sagtest, so davon wegen, hey, wo ist King Shark, so. Und dann so, weißt du, dabei hat dann plötzlich das Gehirn gerettet, so, ja, okay, da fehlen ja auf jeden Fall einige gute Leute. Und dann war es halt schon, okay, dann werden sie es vielleicht von zwei Seiten versuchen. Und ja, war halt dann nicht so überraschend. Also, es war schon auf jeden Fall überraschend und lustig, so halt eiskalt einfach mal so die einen in den Tod geschickt. Außer Hauptsache so als Ablenkung. War schon cool, auf jeden Fall.
Ja, aber du bist auch von zeitgleich ausgegangen, oder?
Ja, also oder ich hätte jetzt nicht einfach, hab's jetzt nicht so weiter gedacht, dass es vielleicht, wie du jetzt dachtest, irgendwie so mal als nur als Testlauf gedacht ist oder so.
Ja. Was ich aber auch sehr, sehr erfrischend fand, muss ich sagen, und dann können wir auch dann zu einer Szene springen, über die ihr sprechen wollt. Ich fand halt generell so die Introduction der Figuren, fand ich halt auch. Relativ gelungen im Gegensatz zum ersten Teil, weil im ersten Teil hat ja irgendwie jeder so einen kurzen Clip bekommen, ne? Also da wurde ja so richtig aufwendig so ein Clip, jeder hat mit eigener Musikuntermalung fast schon musikvideomäßig so eine Introduction bekommen. Und das war halt das Problem auch an dem ersten Teil, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Du hast dann auch anhand dieses Clips, anhand der Länge, wie die Figuren dargestellt worden sind und eingeführt worden sind, konntest du dann auch gleich irgendwann mal darauf schließen, okay, der so ein bisschen länger da vorgestellt wird, der wird wahrscheinlich überleben. So. Und der eben so ganz kurzen Clip bekommen hat, der wird es wahrscheinlich nicht packen. Mhm. Und das ist kein Joke. Ich hab versucht, gestern nochmal den ersten Teil zu gucken und es ist wirklich genauso. Du hast die Introduction von Deadshot, die geht fast 5 Minuten, und dann hast du die Introduction von Killer Croc und von wie heißt denn der Chicano Gangster? El Diablo. Was, glaube ich, nur so 10 Sekunden gesagt wird, was die können, und eine kurze Einstellung gezeigt wird. Und das fand ich halt beim jetzigen Film viel, viel cooler gemacht, weil da wurde einfach mit einem Satz, einfach nur, wurde mit ein oder zwei Sätzen wurde jede Figur vorgestellt, und du hast dann sofort über die Bescheid gewusst. Also keine aufwendigen Introductions mit irgendwelchen Clips und sowas. So, und das fand ich richtig cool, weil du dadurch dann auch quasi jetzt nicht so wie beim ersten Teil gespoilert werden könntest, anhand der Introduction, wer überlebt und wer stirbt.
Ja, true. Also ich muss aber auch sagen, dass was du jetzt so sagst, ich habe das, weil der Film kriegt ja auch noch eine schriftliche Rezension von mir, das ist auch eine Sache, die ich da sehr, sehr positiv vermerkt habe, ist halt, dass die Exposition, generell so im Fachjargon gesagt, die Exposition und auch die Vorstellung der Charaktere, die wird mehr oder weniger über den Haufen geworfen. Das überspringt man. Und du hast halt nicht irgendwie erst 20 Minuten, wo erst 20, 30 Minuten, wo erstmal alles klein, ganz klein teilig erklärt wird, wie das jetzt passieren wird, sondern es ist einfach gesagt, zack, okay, man hat diesen fehlgeschlagenen Versuch, und dann gibt es eine kurze Einführung, okay, das ist die Mission, es geht los. Ich muss auch sagen, es hat mich etwas überrascht, dass man so sehr auf die Exposition ja geschissen hat. Das war das eine, und halt diese, dadurch muss man diese ganzen Figuren nicht wirklich zwangsläufig alle nacheinander darstellen, weil das ist auch sehr lang. Ich fand das zum Beispiel im ersten Teil zwar einerseits ganz cool, andererseits war es auch extrem langatmig. Und ja, das haben sie jetzt ganz gut gemacht, dass man halt sagt, okay, man bringt halt erst nur Bloodsport in den Fokus, bringt dann die anderen also klein rein. Mhm. Außer jetzt, ich fand King Shark war ein bisschen prominenter neben Dingens, dass man halt sagt, von wegen erst Nanaue, aber man hat da auch das Wichtigste schon abgeklappert.
Ja, eben.
Und
ja,
dann im Laufe des Films erfährt man halt über Peacemaker, über Redcatcher, über Polkadot Man, das Nötigste an den richtigen Momenten, dass man nicht sagt von wegen, okay, jetzt so von wegen, dass das irgendwie die Story aus dem Konzept bringt, sondern einfach quasi, es macht Sinn, dass das in dem Moment erzählt wird. Mhm. Und das fand ich halt wirklich weitaus besser.
Ja. So, genau.
Stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Und weil ich hatte dadurch dann auch noch das Gefühl, oder finde ich, hat der Film gut rübergebracht, dass es halt einfach so generell, weil ich habe auch schon gelesen, dass manche fanden, so dass der Anfang ein bisschen so zu holprig war mit dieser, dass die Vorstellung der Charaktere jetzt nicht so ausführlich waren. So. Und das hat viel besser rübergebracht, als wäre das halt einfach so das Daily Business von dem Team. Weißt, also wäre es jetzt nicht die epische Geschichte mit irgendeinem krassen Antagonisten oder sonst irgendwas, sondern es ist halt einfach so der 0815 Auftrag, den sie Mittwochmittag kriegen irgendwie und ausrücken müssen, so, weißt? Das fand ich ganz gut rübergebracht.
Genau. Ich fand's auch wichtig, also genau wie ihr das gesagt habt, also dass halt nicht am Anfang so gleich die Figuren beschrieben worden sind, sondern dass dann erst im Nachhinein, so im Laufe des Films, genau zu den richtigen Momenten eben tiefere Einblicke in die Figuren halt gewährt werden. Außer vielleicht Bloodsport, den hast du halt am Anfang schon ein bisschen mehr kennengelernt, auch gerade wegen der Sache mit der Tochter. By the way, ich fand sein Streitgespräch, also sein Gespräch mit seiner Tochter, wo die sich gegenseitig anschreien, F du dich, nein, F du dich, ey, das fand ich 1000 Mal, und ich muss echt sagen, ich fand das 1000 Mal emotionaler und mitreißender als alles, was Deadshot mit seiner Tochter im ersten Teil gemacht hat. Also
das war halt realistisch.
Das war viel realistischer. So, und ja, nur mal ganz kurz noch, und halt wegen Idris Elba, den feiere ich sowieso seit CCXP, darf der machen, was er will, kann auch einen Schnitzel spielen, ich feiere den trotzdem. Ich muss das sagen, genau das war halt das Besondere, dass man dann halt im späteren Verlauf den Charakteren so ein bisschen Tiefe verleiht hat und dass man als Zuschauer dann ein bisschen mehr über die erfahren hat, weil das dann im späteren Lauf des Films, wo dann halt auch die Katastrophen passiert sind und Tode gestorben sind, dass die Tode dann auch dadurch mehr kicken. So, dass du dann halt eben genau zu dem Augenblick, wo halt eben diese Tode passieren können, mehr über die Figuren erfährst. So, und das ist meiner Meinung nach so pacing-mäßig auch richtig gut gelöst gewesen und hat das dann tatsächlich so zu so einem geilen Erlebnis gemacht. Okay, also was habt ihr so?
Weniger eine Szene, aber eher eine Sache, die mir kurz, da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden, die mir aber so aufgefallen ist, ich finde, der Film war nicht vollgepackt mit Easter Eggs. Das fand ich ein Glück wirklich mal so angenehm, dass man nicht in jeder dritten Sache da geguckt hat und sagte, ja, das kenne ich daher, das kenne ich daher, das kenne ich. Sondern du hast im Endeffekt, also ich fand zwei große Easter Eggs. Easter Egg 1, John Ostrander selbst.
Ja. Als Doktor.
Genau, Professor als, oder so. Als Doktor, der Severance das in den Nacken packt. Okay, es sind genau. Zweieinhalb. Dann der Vogel. Vogel, den quasi Savant killt und dann quasi Savant pickt, weil es soll halt ein Kanarienvogel sein. Und wer ist ein Kanarienvogel? Der Canary. Und Savant war so, ja, zeitweise Mitglied der Birds of Prey. Okay. Und die Szene mit King Shark, wo er da sitzt und das Buch liest, das Buch falsch rumhält. Das ist genau, quasi 1:1 aus den Comics Panel übernommen.
Genau.
Das war halt auch so ein Easter Egg, wo ich sage, okay, ist cool, aber das war halt wirklich ansonsten sehr, sehr angenehm. Man hat nicht das Gefühl gehabt, wie zum Beispiel bei den ganzen Marvel-Filmen, wie bei den, ich weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt sehr vielen von Schiemann treten, den ganzen Snyder-Filmen, wo man 28 Easter Eggs drin hat, die man erstmal
J.J. Abrams hust.
Die man erstmal enkryptierisieren muss, um herauszufinden, wer wie was da gesagt hat oder auf was da verwiesen wird, sondern man hat einfach, bam, diesen Actionfilm, hat 2, 3 Hommagen an John Ostrander, beziehungsweise der ganze Film ist ja wohl angeblich eine einzige Hommage an John Ostrander. Und ja, ansonsten, das fand ich halt durchweg wirklich sehr, sehr positiv. Und Fun Fact, wenn ihr euch den Film nochmal anguckt, achtet mal auf das Design von wenn ihr ein Bild anguckt, von Bloodsports Helm. Das ist komplett
Xenomorph
angelehnt, was ich sehr, sehr cool fand.
Das sieht auch richtig, der Helm sieht auch richtig geil aus. Der sieht richtig geil aus, ey. Vor allem das Ding ist halt auch, ich find's auch Viri redet wieder über Idris Elba, aber ich wäre gern mit Idris Elba befreundet.
Nehmt euch doch ein Zimmer.
Ja. Nee, was ich halt geil fand, wie oft er den Helm getragen hat. So, weil es ja oftmals bei berühmten Schauspielern der Fall, und das war ja auch bei Will Smith im ersten Teil der Fall, dass die den halt möglichst oft ohne Helm zeigen mussten. Ja, so 70% des Films hat er keinen, oder mehr sogar, hat er keinen Helm getragen. Und bei dem war das scheißegal, Alter. Der hat immer seinen Helm, also immer wenn es nötig war, seinen Helm getragen. Schon. So, und das fand ich halt schon stark, muss ich sagen.
Vor allem macht es halt auch einfach mal so storymäßig Sinn, dass er diesen scheiß Helm trägt, um sich zu schützen.
Klar.
Weil, muss man ja sagen, bei Deadshot, ehrlich, diese Kevlar-Maske, wenn das nicht unbedingt Kevlar ist, diese Maske, ist halt absolut kein Schutz.
Ja.
Und,
Thema Schutz kommen wir später sogar noch. Da habe ich einige Sachen zu sagen.
Ja, und deswegen, also ich fand diese extrem niedrige, die extrem niedrige Easter Egg-Rate fand ich halt mal eine extremst angenehme Sache.
Auch selbst bei den Inhaftierten, da gab es ja auch ein paar, also ja, Calendarman.
Ja, man hat Calendarman gesehen, hier Double Down, und bei den Frauen, die so ganz bunt im Gesicht war. Ich habe erst gedacht,
Kaleidoskop.
Genau, ich hatte erst an, dass sie einfach einen Gender-Swap gemacht haben, dass das Crazy Killed ist. Aber dann hat es auch damals zu Chris halt gesagt, jetzt hat es sich aber nachhinein herausgestellt, dass es halt Kaleidoscope ist. Und ein Easter Egg, was ihr wahrscheinlich verpasst habt, was ich definitiv verpasst habe, man hat Pom Klementjew im Film gesehen.
Doch.
Das wollte ich eben die ganze Zeit erwähnen, ja.
Ich war mir unsicher, das war das Ding so, weil ihr Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich war mir unsicher. So, das war das Ding.
Ich hab das Gesicht gesehen, aber ich war mir auch sicher, aber ich habe danach dann gleich gegoogelt. Und hab aber ehrlich gesagt erst nichts dazu gefunden. Und dann kam jetzt, glaube ich, irgendwie hat James Gunn irgendwas dazu gesagt. Und da hatte ich dann erst die Bestätigung. Aber wie gesagt,
Das ist schon cool, weil der James Gunn hat immer so seine Crew, die der halt immer in anderen Filmen mit reinbaut. Also Michael Hooker ist ja auch gefühlt in jedem Film von dem her. Ja.
So, der ist tatsächlich, glaube ich, in jedem Film von dem dabei.
Könnte sogar sein.
Ne, doch, der ist bei
Slither. Ah, nee, ich glaube in Brightburn. Wobei ich bei Brightburn gerade nicht hundertprozentig sicher bin.
Der ist nicht von James Gunn, der ist, glaube ich, von Sean Gunn.
Okay.
Der ist nur von dem produziert. Nee, aber Rooker ist auf jeden Fall beteiligt. Der ist bei Slither dabei, der ist bei Super dabei, bei den zwei Guardians und bei jetzt The Suicide Squad.
Nice.
Nicht schlecht.
Ja, und beim Velcro-Experiment ist er auch dabei.
Uff. Apropos dabei sein, ich fand bei den Szenen im Büro bei Waller vor den Überwachungsmonitoren, da wurde ja immer, also mir ist das echt aufgefallen, da wurde ja auch immer von den ganzen Leuten, die da gearbeitet haben, wurde ja auch sehr, sehr stark der Fokus auf diese blonde Frau da.
Das ist eine Frau.
Genau. Und ich hab's erst nicht gecheckt so, weil irgendwie ist die Kamera immer länger auf sie geblieben wie auf den anderen Kollegen so. Und ich hab mir gedacht, okay, hübsche Frau, aber was bedeutet das jetzt?
Und ich glaube, der andere, der etwas korpulentere, der ist ja erstens auch der Stand-in gewesen für King Shark, der ist auch, glaube ich, ziemlich gut mit ihm befreundet. Und ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, der kommt aber nicht in jedem Film vor, aber zum Beispiel in sowas wie halt Brightburn, da habe ich den schon mal gesehen.
Ich habe mir auch gedacht, das Gesicht von dem kommt mir ziemlich bekannt vor. Ist der nicht vielleicht sogar auch irgendein Comedian oder irgendwas?
Das könnte sogar sein.
Der sieht aus wie ein Comedian zumindest. Ja. Ja, aber wie gesagt, diese Lebensgefährtin von James Gunn oder die Frau von James Gunn, ich habe das nicht gecheckt. So, ich habe erst gedacht, okay, wer ist die? Also, was ist das so, weil da wurde echt immer länger der Fokus auf sie gelegt als halt auf die anderen, die halt auch in diesem Überwachungsraum mit Amanda Waller waren, und das ist ja auch eine hübsche Frau, aber deswegen habe ich mir halt irgendwie so gedacht, okay.
Aber da gab es noch ein paar andere. Die haben zum Beispiel, als ich mal den Cast nochmal durchgegangen bin, hier der Steven Blackard, der hat auch in Guardians, hat er ja auch ein Dingens gespielt, einen Ravager, und auch so generell so an den am Rand gab es immer mal wieder den einen oder anderen, der halt auch schon mehrfach mit James Gunn zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel der Lloyd Kaufman. Ist auch, ich habe gerade Handy noch auf den Co-Gründer von den
Troma Films.
Troma Entertainment Studios. Und deswegen, das passt auch irgendwie so ein bisschen zu ihm. Man kennt es ja auch aus den Guardians-Filmen, dass er da ja auch immer wo so den einen oder anderen reingeschummelt hat, meistens James Gunn. Sein Bruder Sean Gunn, so rum. Und das, ja, wie gesagt, kennt man von ihm. Und jetzt, wo sagst du, Szenen, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind, um mal von den Easter Eggs so wegzukommen. Ich fand die Szene in dem Rebellencamp ziemlich krass.
Oh, die war ja.
Also erstmal hat man da ja das erste Mal King Shark in Aktion gesehen. Das hat mich natürlich riesig gefreut mit Nom Nom. Und was da Peacemaker und Bloodsport für ein testosterongeladenes Show-off abgeliefert haben. Da war zum Beispiel so eine Szene, da hab, wie du sagtest, Viri, da haben Leute den Humor anders aufgenommen als man selber. Ich hatte zum Beispiel die Szene, wo Peacemaker mit der Axt Tomahawk an dem einen vorbeigeht und ihn so fünfmal draufhaut. Oder die Szene, wo ich weiß gerade nicht, wer es war, ich glaube Bloodsport, den Ventilator trifft und der in die Wanne fällt, da musste ich irgendwie lachen.
Ja, ich auch. Aber ich fand die schon krass. Ich hatte halt nur am Anfang, wo die Szene angefangen hat, hatte ich so ein komisches Foreshadowing, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, die Leute, die jetzt die ganze Zeit hops nehmen, die wirkten irgendwie so voll harmlos. Ja. So, weißt du, die wirkten irgendwie schon harmlos. Aber ich hätte niemals mit der Auflösung tatsächlich gerechnet, dass es tatsächlich das Camp war, was dann halt Rick Flag dann halt aufgenommen hat und gerettet hat, so quasi. Ja. Das war, oh, das war richtig wild. Also ich muss echt sagen, Alter, Alter. Aber das sah so stylisch aus, alles. So wie die einfach rumgelaufen sind und einfach hier, der eine macht da und der eine schießt, so. Und oh, das war so geil.
Ich fand aber auch schon davor, dieser verbale Schwanzvergleich zwischen Peacemaker und Deathsport halt. Mhm. Mit dieser, was ist der Spruch, mit den diese kleineren Kugeln, dann so, oh, verdammt, er hat recht.
Ja. Nee, ich hab irgendwie mir gedacht, dass das vielleicht noch kommt. Tatsächlich. Ja. Dass das mit den kleineren Kugeln irgendwie, das ist noch was gibt. Ja.
Ich finde auch vor allem, wie du das auch sagst, wie so die Szenen. Was ich zum Beispiel fand, ist, weswegen die Szene mich auch schon direkt so hatte, ist, das ist das erste Mal auch gewesen, wo man auch mal eine längere Action-Sequenz hat, wo die Figuren nicht einfach nur abgeschlachtet werden. Ja. Also die auf der guten Seite, in Anführungsstrichen. Mhm. Dass man das jetzt nicht so abgrundtief zerschnitten hat. Weil man kennt es ja aus genug anderen Actionfilmen, man schneidet die Action. Ich finde zum Beispiel aus der, von der Konkurrenz Black Widow, also da zum Beispiel fand ich die Action war viel zu oft sehr zerschnitten. Da merkt man dann auch dann den, wahrscheinlich den Filmfreak in James Gunn. Er hat da diese Szenen wirklich möglichst lange gelassen und wenig Schnitte, genutzt, um die Action quasi, ja, realistisch zu halten. Also natürlich war das alles over the top, muss man nicht drüber reden, aber die Szenen da war wirklich so realistisch, wie es over the top möglich war. Und das, ich finde, das merkt man in späteren Szenen auch, aber noch mal mehr. Ich finde zum Beispiel die Szene, in der Harley ausrastet und flüchtet.
Ja, boah.
Da ist es auch, dass man diesen Killer. Man hat wirklich wenig Schnitte, man folgt der Figur sehr, sehr, sehr gut so in ihren Bewegungen. Man sieht natürlich dann dadurch auch, dass viele Stunts von Quinn selber, von Margot Robbie selber, wahrscheinlich gemacht wurden. Gut, in den späteren Szenen, wo das CGI ein bisschen überhand nimmt, da ist es nochmal was anderes. Da wird man es wahrscheinlich nicht so, hat man es natürlich ein bisschen schneller geschnitten. Aber so diese, ja, Mensch gegen Mensch Kämpfe, da hat man wirklich gemerkt, auch zum Beispiel der Kampf zwischen Peacemaker und Rick Flag.
Boah!
Der war pervers gut. Also,
der war richtig geil.
Auf jeden Fall.
Alter.
Und das war halt auch was, was mich generell in dem Film, und das war halt die erste Szene, die das so vorgezeigt hat, und die anderen danach haben das alle einigermaßen übernommen.
Ja. Ich fand auch der Kampf zwischen Rick Flag und Peacemaker, das hat ja auch so gut zu den beiden Figuren gepasst, dieser Testosteron geschwängelte Kampf, wie die sich erstmal so rumschleudern und mit richtig stumpfen Sachen schlagen, so, also jetzt nicht irgendwie so High-Quality Martial Arts, wo die halt wirklich richtig akkurate Donnie Yen-mäßige Kicks und Punches halt irgendwie rauslassen und irgendwelche richtig krassen Tricks, sondern so ein richtig brutaler, wuchtiger Kampf der Titanen halt einfach, weißt du? Die haben sich einfach so, das hat einfach zu denen gepasst, so wie die aussahen, wie die sich rumgewirbelt haben, wie die halt sich am Kopf gepackt haben und den dann irgendwo dagegen geschlagen haben. Hart. Also wirklich hart.
So ein richtig krasser Straßenbrawler, wie bei Double Dragon oder sowas, eine Art.
Ja.
Ja, war es auf jeden Fall sehr coole Szene.
Und dann halt auch wiederum auch die ruhigen Szenen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand jetzt zum Beispiel auch, kurz nachdem das richtige Suicide Squad Team angekommen ist, so die Szene im Camp, wo sie halt erstmal Rast machen, fand ich halt sehr geil, wo halt King Shark halt erstmal Redcatcher fressen wollte. und dann halt so Bloodsport, der ja als ultraharter Typ halt eben so eingeführt wird, halt so exposed wird, weil er Angst vor Ratten hat. Also natürlich wird das halt schon am Anfang gezeigt, aber dann hast du halt, und dann zeigt er es halt auch erstmal so den anderen, und das fand ich geil, Alter. Das fand ich richtig cool gelöst.
Das finde ich auch, allein die Szene, wie John Cena da in seinen weißen Unterbuchsen anhört, muss ich auch schon
lachen. Ja.
Naja, aber weil du das jetzt sagst mit Bloodsport, das fand ich halt auch so cool, dass halt weil der Film sich nicht so selber nicht so ernst nimmt, dass halt irgendwie so, weißt du, so ein krasser Profikiller, der dann plötzlich dann die Rattenphobie hat und wirklich wie ein kleines Mädchen irgendwie so schreit, so die Art von
Humor. Das man auch sagt.
Anders als Will Smith, der einfach so den ganzen Film über, auch wenn das ein bisschen ist, aber dieses typische Coolman hat, der hat halt quasi keinen Ansatzpunkt, wo man sagen würde, so, ha, kann ich verstehen, weil ehrlich, wer hat sich bei den ganzen Szenen mit den zigtausend Ratten nicht geschüttelt?
Ja, eben.
Auch wenn Sebastian definitiv der Held der Herzen ist, aber.
Nein, Milton.
Ja, Milton natürlich. Deswegen, ich weiß, was ihr beide meint, so diese ruhigen Momente. Ich fand zum Beispiel, wo man auch das erste Mal ahnen konnte, was mit Polka Dot Man nicht stimmt, weil er ja so ausgefallen ist, kotzen geht und normal ist wieder nur ein zurückkommt. Ausschlag. Ist ja nur ein Ausschlag. It's just a rash. Das heißt, das gefiel mir auch. Und das hat sich auch in dem Film, ich finde, ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, ich finde diese Ratio zwischen Action, ruhig, die ist immer weniger geworden. Das ist eine Action, diese Action-Sequenz, die am Anfang war, lange ruhig, wieder Action-Sequenz, etwas weniger ruhig, Action-Sequenz, der ruhige Part ist wieder weniger und das ging halt so weit, bis halt quasi kein ruhiger Part mehr kam, sondern es dann gegen Starro ging und das gefiel mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut, wenn man so immer weiter quasi so in den Film reingezogen wurde. Aber was so ruhige Momente angeht, was ich zum Beispiel sehr, sehr cool fand, war die Origin von Redcatcher. Also stark, die haben sie sehr cool gemacht.
Auch Taika Waititi als Papa.
Ich so ein bisschen, weil ich ihn halt eigentlich, ich bin halt kein riesen Fan von ihm, gebe ich offen zu.
Ja.
Ich muss auch sagen, zum Beispiel in dieser Szene, da gab es, ich glaube, viele werden es wahrscheinlich so ein bisschen übersehen haben, aber ich fand allein die Art und Weise, zum Beispiel auch wie King, gut, ich habe halt auch stark auf King Shark geachtet, aber wie King Shark da in diesem Bus hinten drin sitzt, sich so kauert und draußen alles beobachtet.
Ja.
Als wäre der quasi so, wie so ein, als würde man das Aquarium umdrehen. Der Fisch guckt nicht der Mensch guckt die Fische an, sondern der Fisch guckt die Menschen an. Und da wirkte der sogar kurz wie so ein kleiner Welpe. So, der so nach dem Motto, oh, die große, weite Welt. Und das super ist auch gut. So ein ruhiger Moment gewesen. Ich glaube, der ging zwar so, natürlich, weil die anderen Momente ein bisschen besser waren, aber halt sowas wie mit Redcatcher's Origin oder Polka Dot's Origin so ein bisschen unter, weil man halt dann, das so ein ganz kurzer Moment war. Aber der hat für meinen Geschmack genau den gleichen Impact gehabt wie Redcatcher's Origin.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich fand auch die Szene mit Harley oder der Höhepunkt zwischen von Harleys Liebesding, was sie da kurz hat mit diesem fand ich auch richtig cool. Und da fand ich, das ist eine der Szenen, die Harley da mal richtig gut rüberbringen. So.
Stark. Vor allem habe ich erst so gedacht, so, ach nee, scheiße, Alter, jetzt wird der Film davon handeln, dass der neue Latin-Lover von Harley gegen die Suicide Squad kämpft. Oh nein, Alter. Ja. Und dann, Alter, dann geht's ja erst richtig los, also dass die den einfach erschossen hat, ne, und dann halt einfach sagt, nee, sie hat einen scheiß Männergeschmack, aber sie macht nicht mehr die gleichen Fehler so quasi nochmal oder so. Das fand ich schon echt stark, weil das halt auch, du hast dann halt auch so ihren, also das fand ich halt auch schön, weil obwohl das halt so ein Soft-Reboot ist und James Gunn halt einige Dinge neu gemacht hat, muss man doch sagen, dass er dann trotzdem mit Respekt an die Sache rangegangen ist, weil er ja Harleys Charakter-Arc, wenn man den verfolgt hat mit Suicide Squad 1 und wenn man mit Birds of Prey weitergeschaut hat und dann jetzt ihr gesamter Charakter-Arc wird da super respektiert, so ihre komplette Emanzipation vom Joker in Birds of Prey und dann halt jetzt, wo sie halt wirklich ein eigenständiger Charakter geworden ist, mit einem eigenständigen Weltbild und sich nicht mehr von irgendeinem psychotischen Mann dann irgendwie um den Finger wickeln lässt und alles tut, um ihm zu gefallen. Da hast du halt richtig gesehen, okay, stark.
Ja. Ich muss auch sagen, einerseits bin ich natürlich da ganz bei euch, aber ich war bei dieser Szene bzw. diesem Part so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits gebe ich euch da ganz klar recht, das ist eine wirklich große Hommage an also man zollt halt der Figur Respekt, wie sie sich entwickelt hat, finde ich auch vollkommen richtig, aber was mich halt so ein bisschen daran stört, ist halt im Endeffekt war die Szene so Plot-Device-mäßig auch dieser Arc von Harley war Plot-Device, was mich dann wiederum so ein bisschen gestört hat, weil es eigentlich, man könnte es, doof gesagt, aus der rausschneiden und doof gesagt darauf komprimieren, dass sie bei ihm eingeladen wird, zum Essen bleibt, er sie anbaggert und sie ihn erschießt. Also das ist halt so das Einzige, was ich halt finde, dass die Szene halt so ein bisschen wie übertrieben aufgedunsen wirkte und halt sehr stark Plot-Device war. Was aber auch vielleicht auch einfach eine Sache so des ganzen Films ist, dass man halt sagen muss, dass es halt ein bisschen vorhersehbar war, dass es halt irgendwie zum Plot-Device werden könnte.
Ja.
Ab und dass es dann auch das geworden ist, gut, kann man halt so und so sehen. Ich finde, man hätte es vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, sagen wir es mal so. Auch wenn ich dann ihre Flucht und auch wie sie ganz beiläufig bei den anderen auf einmal steht und sagt so, was macht ihr hier?
Erstmal Taxi rufen.
Taxi rufen und Hauptsache Javelins Speer mitnehmen. Und deswegen, das war so ein bisschen das Einzige, was einer der wenigen Aspekte, die mir in dem Film so ein bisschen ja sauer aufstoßen, ist nicht das richtige Wort, aber die so ein bisschen unrund wirken. Dass halt dieser ganze Arc um Harley fast wie überflüssig wirkte.
Ja, wobei ich sagen muss, ich war dann halt doch Gott froh, dass sie den abgeknallt hat. Weil ja, ich hatte halt wirklich ja, genau, ich habe da genau das, was ich vorhin erzählt habe. Ich hatte genau Schiss gehabt, dass das jetzt irgendwie so eine behinderten Liebesgeschichte oder Romeo und Julia Sache wird, dass das dann der gekränkte Latin Lover dann irgendwie versucht, sich an ihr zu rächen und dann dadurch halt die Squad auf den Plan kommt.
Ja.
Und ja.
Ja, ich fand aber eher, war das, guck mal, die Tatsache, dass sie den umbringt, war das nicht eigentlich das, was quasi dann so die Story einfach ja weitergetrieben hat, weil dadurch ja quasi sozusagen das alles erst ins Rollen gekommen ist, weil dann hat ja klar dieser General übernommen und der hat ja dann wie soll ich sagen, so dahin hingerusht, dass die, ja, oder der hat das ja alles nicht so sehr unter Kontrolle gehabt wie der andere jetzt so und deswegen...
Nee, das Problem war ja dann eigentlich eher, dass dann dadurch offensichtlich wurde, dass es halt US-Agenten auf der Insel sind, noch mehr. Mhm. Und die halt quasi Harley gejagt haben. Und dadurch,
69.
Den Rest des Squad halt gesucht haben. Und
war es 69 Agenten?
Und also was zum Beispiel eine ähnliche, was so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, was ich aber zum Beispiel auch nicht ganz so gelungen fand, war der ganze Plot um diese Rebellenarmee. Ja, es war nötig, dass man das reinbringt, damit man halt Rick Flag wiederfindet und dass halt die Insel Corto Maltese ein Happy End hat. Aber ich finde ehrlich, die ganze Story kann man auch rausschneiden. Und dafür, dass Alice Braga als Sol Soria so krass beworben wurde als Figur im Film, hatte die unfassbar wenig Screamtime. Lass halt auch, wenn es hochkommt, 5 Minuten gewesen sein.
Ja, für jemanden, der überlebt sogar, ja. Mhm. Ist das echt wenig gewesen,
tatsächlich. Da hat Milton ja mehr Screentime.
Ey, Milton.
Ich musste mich auch so amüsieren, als die auf einmal vor Jotunheim in das Tor reinrennen und ich denke so, scheiße, warum rennt der Typ da noch mit?
Ja, ich hab mir auch gedacht so, hä? Wieso bleibt da nicht irgendwie im Bus oder so? Oder keine Ahnung. Das fand ich schon witzig, Alter. Ich fand das so geil, wie der auch mitgemacht hat und der halt erstmal nach der Waffe gegriffen hat und Flag, die ihm erstmal so wegnimmt, so im Bus, ne? Und der ja dann trotzdem mitgegangen ist und diese Tüte dann noch hatte. Ey, das war so, das war auf jeden Fall Gold. Was ich auf jeden Fall auch richtig Gold fand, war die Szene. Und da kommen wir auch wieder zu so einer, ja, relativ charakterzentrierten Szene oder halt einer eher ruhigen Szene. Anscheinlich, also im Vergleich zu anderen Szenen. In der Bar, wo die zusammen in die Bar gehen. Das fand ich so cool, tatsächlich. So, weil eines der größten Highlights vom ersten Teil war die Szene in der Bar. So. Ja. Und hier hatten die eine Szene in der Bar und haben das ausgespielt. So, und ich habe halt echt so gehofft, ey, bitte, jetzt kommt, bitte, spielt das irgendwie aus, aber lass die Leute mal feiern, also lass die mal richtig saufen, lass die mal tanzen so zu der
Musik. Ich hab die Latte vergessen.
Ja, genau. Mhm. Und ich wollte das echt sehen, weil das, ich habe halt wirklich in der Szene, wo die angefangen hat oder wo die halt angefangen haben, in die Bar reinzulaufen, sich hinzusetzen und erstmal Drinks bestellt haben, ich habe halt so gehofft, bitte macht jetzt noch so eine kurze Montage, wie alle so noch so ein bisschen abspacken, bevor der Thinker kommt, weil ich wollte unbedingt, dass diese alle noch so ein bisschen abspacken und Spaß haben oder so. Und mir hat diese Szene so gut gefallen, muss ich sagen. Wie die erstmal alle zusammengesessen sind und gesoffen haben und gesagt haben, ey, wir leben noch 3 Stunden und dann noch, ich glaube Polky, Redcatcher und Peacemaker dann noch aufs Dancefloor gegangen sind und halt Peacemaker mit seinen richtig geilen Dance-Moves halt so
schön steif und hölzern.
So richtig steif und hölzern. So genial. Also ich muss sagen, richtig super.
Ja, aber da war Polka dort Man am besten auf der Tanzfläche, wie er so gemütlich tanzt und plötzlich seine Mutter überall.
Es war auch James Gunn, oder? Die Mutter. Also das Gesicht von der Mutter sah aus wie das Gesicht von James Gunn.
Jetzt, wo du sagst,
ich hab nur ein Bild gesehen von James Gunn, dass er wohl einer von den Starro-Soldaten war.
Okay, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Aber ey, ich fand die Mutter sah aus wie James Gunn.
Ja, jetzt wo du sagst, also, ist schon eine Ähnlichkeit auf jeden Fall.
Das war James Gunn, oder? So.
Warte, Erik hat's bestimmt gleich.
Ja.
Ich hab, als ich auf den Cast durchgegangen bin, ich hab's halt nicht gefunden. Ich denke mal, wenn man bei auf IMDb geht, würde man es eher finden.
Ich muss auch tatsächlich noch Props an die Darstellerin von Redcatcher aussprechen.
Ja.
Weil die ist ja gar nicht so bekannt. Die kommt aus Portugal, glaube ich, und hat bisher nur in portugiesischen Produktionen mitgespielt. Und ich fand, sie hat wirklich richtig stark gespielt, muss ich sagen. Also sie hat wirklich eine echt tragende Rolle, sehr überzeugend, richtig toll gespielt. Und ich habe auch gelesen, dass sie im Vorfeld 200 Mitbewerberinnen ausgestochen hat, weil sie am besten Chemie mit einer Ratte aufgebaut hat während ihres
Castings. Ja, das war ja primär nach was sie gesucht haben. So, das war ja, so das.
Genau. Super geil. Und dann
hat ja James Gunn auch gesagt, von wegen, das war halt wichtig, weil sie halt wohl Sebastian halt mit einer richtigen Ratte darstellen wollen.
Mhm. Genau. So, die übrigens Crisp Red heißt.
Crispy Red?
Crisp, also so wie Crispy und dann Red.
Crispy Red.
Ach, P, okay. Weil ich dachte, er ist Crisp. Okay. Weil in den Credits war es halt nicht so ganz erkennbar, aber da musste ich auch lachen. Ja. Aber wie gesagt, ey, szenenbar.
Also ich muss wunderbar auch sagen, was ich halt krass fand, ist, einerseits wirkt sie extrem gut in der Squad, weil sie halt das Ganze so zusammenhält als, ja, man könnte schon fast sagen, moralisches Zentrum, beziehungsweise als Herz des Ganzen.
So die gute Seele halt irgendwie auch.
Und gleichzeitig wirkt die halt dadurch total deplatziert, weil sie halt, die wird schon fast zu gut für die Squad. Man fragt sich eigentlich schon fast, warum ist die da gelandet? Doch nicht nur wegen dem, doof gesagt, wegen dem Banküberfall.
Ja.
Und das finde ich halt daran extrem interessant, weil sie wirkt halt so lieb.
Mhm. Ja, aber das ist halt auch wiederum das Interessante an dem ganzen Prinzip Suicide Squad. Du weißt ja nicht vorher, wer da landet, so. Weißt du, das kann der mieseste Mörder oder Vergewaltiger sein, oder das kann halt auch nur eine Teenagerin sein, die, keine Ahnung, eine Bank ausgeraubt hat oder halt Kaugummi geklaut hat oder so. Das ist halt super seltsam.
Und ich finde halt auch, deswegen hat sie auch in meinen Augen so in dem Film brilliert, weil sie halt ja, so da rausgestochen hat. Und dadurch, dass ich sie halt auch, wie ihr wahrscheinlich auch, so vorher gar nicht kannte, also ich muss sagen, wenn jetzt einige US-Studios auf die Idee kommen, Rollen zu besetzen, ich würde sie gerne noch mal in anderen Filmen sehen.
Gern noch,
ja, gerne. Aber ich muss sagen, bei den meisten portugiesischen Filmen wird es wahrscheinlich allein da an der Sprachbarriere hapern.
Das stimmt.
Und deswegen, also das fand ich auch wirklich weitaus überraschender als gedacht und vor allem, ich finde es krass, dass James Gunn erst überlegt hat, sie umzubringen.
Wollte ich gerade sagen, habe ich vorhin gerade erst gelesen. Das wär auf jeden Fall heftig gewesen, glaube ich.
Das wäre super heftig gewesen.
Das hätte ich ihm auch nicht verziehen.
Nee, definitiv. Aber kurz um reinzugrätschen, ich habe jetzt gerade geguckt, nee, es ist tatsächlich nicht James Gunn, der Polka Dots Mutter spielt. Das ist eine, die Dame heißt Lynn Ash, die hat sogar irgendwie bei Doom Patrol die Carol gespielt, obwohl ich es ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht weiß,
wer die Carol ist. Krass. Okay.
Aber ohne Scheiß, wo du es gesagt hast, eine Ähnlichkeit ist da schon da.
Es wäre ja auch
James Gunn würde ich zutrauen, dass der sich gerne in Frauenklamotten schmeißt.
Das ist ja das Ding so. Das ist ja das Ding, ja. Aber ich muss auch sagen, Polka Dot Man, auch einer meiner, also eigentlich war die gesamte Squad mein MVP, ich fand da jeden geil. Ich fand auch zum Beispiel Rick Flag, der ja im ersten Teil relativ flach rüberkam, fand ich super geil. Also wirklich 200%ige Steigerung von der Porträtierung im ersten Teil.
Mhm. Wie habe ich noch kurz einzugrätschen, wie habe ich noch letztens gelesen, Artikel dazu, The Suicide Squad just didn't redeem Rick Flag, they made him a hero. Und
ja, das find voll.
Voll und ganz dabei.
Ja. Also wo er gestorben ist, da ging richtig ein Raunen halt hinter mir durch. Also war der war schon echt Sympathieträger auch, muss man sagen. So, also wirklich toll. Also wirklich sehr, sehr toll. Und natürlich David Destmalchian alias Polka Dot Man, super.
Richtig cool. Der es geschafft hat, obwohl er quasi eigentlich nie etwas gemacht hat, immer der zu sein, der am schrägsten ist.
Ja, auf jeden Fall.
Wir werden alle sterben. Super. Ich hoffe es doch.
Super.
Ach man, sein Tod war so krass, man.
Ich dachte, du wärst der Verrückte. Held. Bin ich immer noch.
Ach, ja.
So, ich fand's, bei dem muss ich echt sagen, ich fand's schade, dass er gestorben ist. So, also da fand ich's wirklich schade, weil ich würde den noch gerne. Also wir haben sogar einen Podcast dazu aufgenommen. Vielleicht kommt er sogar bald raus.
Stimmt.
Wir haben ja zu schrägen Figuren einen Podcast aufgenommen und wir haben ja alle einen Hang irgendwie zu so schrägen Figuren. Ich würde gerade so einen wie Polka Dot Man irgendwie nochmal wiedersehen, aber tatsächlich hatte der ja noch ein paar große Momente,
bevor er dann. Ich glaube aber, das Problem wäre gewesen, wenn man Polka Dot Man hätte überleben lassen, diesen ganzen Vibe, den man jetzt im ersten Film hatte, der hätte kein zweites Mal funktioniert.
Eben, ja,
das
kann eben.
So sein, das deswegen musste man, dann kann man das nächste Mal halt Kite Man nehmen.
Schon.
Ja. Oder was weiß ich, was Fuck yeah. ist, ja, wenn man sich so die Production History von dem Film anguckt, da sieht man ja, was James Gunn noch ja. so für Charaktere
irgendwie waren viele bei, wo ich auch sagen muss, teilweise war ich echt überrascht.
Dog Welder zum Beispiel auch, ja. Judo Master, Dog Welder, was weiß ich alles noch. Also, wie gesagt, das kann ja alles noch werden, so. Ich meine, ich finde, die Möglichkeiten sind ja auch unendlich, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Was ich aber zum Beispiel auch fand, ist, anders als bei vielen anderen Filmen, wo es schneller mal passiert, ich fand das CGI in dem Film ganz gut. Also, dafür, dass der Film, ich glaube, nur ein Budget von 180 Millionen oder so hatte, was ja in Zeiten der Superheldenfilme ja lächerlich niedrig ist, fand ich jetzt sowohl so bei den, sagen wir mal, Gory-Szenen ist durchaus passend, aber auch so der Rest so. Ich habe es ja auch mit Chris in dem Video schon bequatscht. Sowohl Starro als auch Weasel und auch natürlich King Shark. Das sind so Sachen, wo man sagt, klar, es ist CGI und du kannst es nicht quasi verstecken, dass es CGI ist, aber es ist dann so gut, dass man sagt, okay, es passt aber noch. Es wird nicht wie jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man sieht den Greenscreen, man sieht, dass es dann ein Mocap-Suit ist. Ja. Bei Weasel ein bisschen, aber das liegt eher daran, wie Sean Gunn gelaufen ist, wenn der gelaufen ist, so ein bisschen wackelnd. und er ist halt bewusst hässlich gewesen ist. Starro kann man halt nochmal so ein bisschen ausklammern, weil es ist halt ein großer Seestern. Und bei King Shark zum Beispiel muss ich sagen, der, wenn man jetzt mal wirklich auch den klaren Vergleich sieht, gut, Budget bei CW sieht es ein bisschen geringer aus, aber der wirkte halt weitaus harmonischer und glatter als die Version, die man halt aus The Flash kennt, der ja dann übelst jacked ist und Muskeln ohne Ende hat und hier hat man dann einfach Deadbot King Shark. was aber bei einem Hai ja auch mehr Sinn macht. Schließlich müssen die ja die Gewässer ja ziemlich kalt. Und ja, deswegen, mir gefiel das CGI. Man hatte auch wirklich das Glück gehabt, dass er menschlich genug oder sympathisch genug aussagt, weil die Augen jetzt nicht so dieses klassische Leere von einem Hai waren. Er hatte halt doch ein bisschen Ausdruck drin. Und man hatte halt auch so ein bisschen die Mimik so ein bisschen reingekriegt. Er aber jetzt nicht zu anthropomorph aussah, dass man jetzt automatisch an Groot oder Baby Yoda denken musste. Dass man sagt so, oh. Klar wird es wahrscheinlich den einen oder anderen King Shark Merchandise geben, wo er natürlich auch süß getrimmt ist. Aber im Endeffekt, wie sagte James Gunn nochmal, als alle gesagt haben, von wegen süßer kleiner King Shark, er knabbert da immer noch an einem Schädel.
Ja, stimme ich dir im Großen und Ganzen zu. Ich muss nur sagen, bei einer Szene hat mir das CGI überhaupt nicht gefallen. Und zwar quasi beim Klimax mit den Millionen Ratten. Da muss ich ehrlich bei der einen Szene mit der aus der Vogelperspektive, da kam es mir so vor, als wären die Ratten viel zu groß für die Perspektive, für die Szene. Das hat mir nicht gefallen. Ja, aber das ist auch das Einzige.
Ja. Jetzt, wo du es sagst, ist schon durchaus was dran. Es wirken schon eher fast zur Hundegröße.
Ja, so, also auf aber jeden Fall größer als normale Ratten, so deswegen. Aber ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist auch wirklich das Einzige. Sonst fand ich wirklich von vorne bis hinten CGI, wenn es so eingearbeitet wurde, ziemlich gut. Weil James Gunn hat ja auch gemeint, dass er bei dem Film so wenig wie möglich CGI benutzt hat oder benutzen wollte und es auch ziemlich gut war, nachdem den Dreharbeiten zu den Guardians of the Galaxy Teilen, wo er quasi eigentlich nur von einem Greenscreen gedreht hat. So. Deswegen.
Der wäre in Panama, glaube ich, einen Großteil der Inselszenen gedreht oder sowas.
Passt aber auch ganz gut. Ich finde aber auch, das ist zum Beispiel auch einen großen Pluspunkt von dem Film, dass man das halt auch wieder auf eine Location quasi begrenzt hat. Ähnlich wie beim ersten Film. Es aber jetzt nicht so hatte wie beim ersten Film, dass es eine generische Stadt war, sondern halt auch wirklich was, doof gesagt, Exotisches, so wie Corto Maltese. Dass man das jetzt auch nicht so, dass das quasi überall zwar stattfinden könnte, aber jetzt nicht so generisch war, dass man sagt, so von wegen, ja, man braucht eh nicht hinzugucken, um sich das anzuschauen.
Ja, es passt aber auch perfekt irgendwie, weißt du, für so eine Task Force X Black Ops Mission, weißt du, irgendwo, irgendein kleiner Inselstaat irgendwie in Südamerika oder sowas, wo die Amis halt irgendwo wieder mal reingrätschen müssen, so. Deswegen. Mhm.
Ja.
Fand ich als Dreh- oder als Schauplatz richtig gut gewählt.
Ja. Wir gerade noch bei Sachen waren, die einem so ein bisschen negativ auffallen, was ich zum Beispiel sehr, sehr schade fand, aber da habe ich mich auch schon, als ich mit Chris das besprochen hatte, auch eingesehen, dass das auch wieder sehr großes Nitpicking ist, ist halt, ich fand Amanda Waller war zu wenig zu sehen.
Ja. Dafür stark, muss ich sagen.
Ja, ich fand sie im ersten Film, da war sie, ich muss sowieso sagen, Viola Davis ist eine großartige Schauspielerin, nicht umsonst Oscar-Gewinnerin. Ich finde sie auch als Casting für Amanda Waller perfekt.
Mhm. Ja.
Weil sie automatisch, wenn sie den Raum betritt, und wenn sie redet, sie muss ja nur ruhig reden und schon weißt du, okay, du bist am Arsch. Hm. Ja. Die hat diese Aggression, dieses bedrohliche, No-Nonsense-Attitüde, da muss ich halt sagen, das fehlte mir in dem Film ein bisschen. Also am Anfang hatte es man ganz kurz, aber ich hätte ganz gern so die eine oder andere Szene noch gern gehabt, wo man halt sagt, okay, da sieht man es vielleicht nochmal, aber der Film hat es halt auch nicht ganz so, doof gesagt, auch ganz so hergegeben, deswegen ist ja. Es halt dann...
Ja, das war aber schon, aber trotzdem, das war halt wirklich Amanda Waller-Style, wirklich, also wie du sagst, sie ist, ich finde, Viola Davis ist prädestiniert für die Rolle. Hm. Ja, alleine schon der Talk, ne, wo der Typ sie fragt, so, ey, das mit der Tochter von Bloodsport.
Ja, wollen sie die wirklich umbringen, ernst, oder? Und so, ja.
Sie meint einfach nur, ich meine alles ernst, weißt du so. Ja. Also sie wird halt wirklich über Leichen, Kinder- und Frauenleichen gehen, weißt du, um ihr Ziel zu erreichen. Ich finde, solche kurzen Momente haben es irgendwie schon klar gemacht, wer sie ist und dass die halt wirklich no fucks given mäßig ihr Ding durchzieht. Und halt auch die Szene, was ich auch geil fand, also zum Schluss, also gerade zum Schluss, wo halt eben die Squad so ihr Heldenmoment hat und dann halt doch noch beschließt, halt eben gegen Starro zu kämpfen. Da hast du ja Waller gesehen, wie sie jetzt erstmals aus der Reserve gelockt wird.
Mhm.
Das fand ich jetzt auch eine echt starke Szene, tatsächlich. Also wo die Squad ja dann erst abhauen sollte und die dann halt dann doch noch wieder zurückkehren, um gegen Starro zu kämpfen und dann halt die Stadt zu retten und die dann sagt, nein, nein, weißt du so, und dann halt noch ausgenockt wird von ihrer Mitarbeiterin. So, das fand ich auch zum Beispiel noch einen guten Moment von Waller.
Ja, nee, und das fand ich gerade. Also, das fand ich irgendwie, hat es mir ein bisschen ehrlich gesagt versaut, halt mit dem Charakter von Amanda Waller. Also, was dann danach noch kommt, dass
die mal aus der Reserve gelockt
wird. Nee, sondern quasi, dass sie da ausgenockt wird und dann sieht man die nächste Szene quasi ganz am Ende, wie sie wieder in ihrem Büro sitzt und dann
das
halt
die
Mitarbeiter irgendwie nur böse, so einen bösen Blick gibt oder sowas. Ey,
ja, das fand ich auch.
Die richtige Amanda Waller hat sich eine Knarre geschnappt und hat alle einfach erschossen. Ja, fertig, ja, weißt
du? Die in die Suicide Squad geschickt.
Oder ja. So, genau. Ja. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Ja.
Denn, wie wissen wir ja, nobody screws the wall.
Genau, richtig. Und welche Szenen ich auch richtig krass fand, weil wir haben vorhin schon ein bisschen vorgegriffen, wo wir halt über den Fight von Peacemaker und Rick Flag gesprochen haben, aber ich fand generell, wo die das Labor unten zum ersten Mal betreten und du da halt die ganzen Leute eingesperrt siehst, ne, die dann so Facehugger-mäßig so von diesen Mini-Staros halt dann ermächtigt worden sind, tatsächlich. Und dann halt auch noch diese ekligen Experimente dann halt noch so ein bisschen gezeigt werden, ne? Das fand ich auch schon krass, ja. Weil das halt wirklich so, das war halt wirklich so eine, weil vorher war ja natürlich schon alles gory oder so, aber halt noch mit wenig Ekel verbunden.
So.
Ja,
das
war so richtig Body Horror.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, so richtig Body Horror Aspekt.
Erst gedacht hatte, aber das hat sich dann relativ schnell ja erledigt. Ich habe erst gedacht, das sind die Überbleibsel der ersten Squad.
Oh, das wäre krass gewesen.
Das hätte ich auch richtig krass gefunden, weil wenn man da irgendwie Javelin liegen sieht oder sowas, oder die an den Überresten von Mongal oder sowas experimentierten, das hätte es auch noch so ein Full Circle im Film gegeben.
Oh, das wäre okay.
Ich finde generell auch dann die Szene wirklich sehr eindringlich und auch schon so ein bisschen, da hat man sich auch so ein klein wenig in dieses Horror-Genre bewegt und fand ich durchaus cool, auch wenn ich da gerne da hätte ich ehrlich gesagt gerne ein Easter Egg gesehen, nämlich Jaro.
Ja, das wäre geil
gewesen. Das ist einfach eine fucking Qualle da, in so einem Seestern in einem Glas gegeben hätte, einfach weil ich Jaro aus der Justice League Reihe von Scott Snyder sowas von lustig finde. Ja. Aber gut, da musste man dann leider drauf verzichten.
Was ich noch hatte, ein ganz großes Pluspunkt, ist der Anzug von Bloodsport. seine Waffen und alles. Mhm. Boah, fand ich extrem sau cool.
Fand ich richtig geil, Alter.
Auch wenn ich sagen muss, so am Anfang, als ich die ersten Bilder gesehen habe von den Waffen, dass die halt so übelst komisch geformt sind, da habe ich gedacht
Aber
aber macht ja Sinn. Die sind in der Rüstung integriert und dann muss er halt dementsprechend Platz.
Schon.
Mhm. Ich fand, der sah allgemein so cool aus, ey.
Also, ich habe auch noch zu Chris nach dem Film gesagt, so im Nachhinein ist es schon vielleicht fast nicht ganz so ein smarter Move gewesen, dass Warner Bros. In dem kommenden Suicide Squad Kills the Justice League Spiel Deadshot drin hat.
Ja.
Deadshot drin hat und nicht Bloodsport, weil das mit dieser Rüstung weitaus coolere Möglichkeiten hätte wahrscheinlich gameplay-mäßig. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, dass es auch noch ein ganz vielleicht ein ganz guter Gesprächspunkt ist halt, ich habe zum Beispiel an keiner Minute des Films Will Smith und Deadshot vermisst.
Nee.
Bloodsport, beziehungsweise Idris Elba war in meinen Augen ein nicht nur ein guter Ersatz.
War ein Upgrade.
Ja. Also allein vom Design, von den Fähigkeiten, die gezeigt werden, Idris Elba ist einfach schon weitaus cooler. Ich muss einfach sagen, in seinem zivilen Outfit mit dem Beret und mit dem Barett und dem quasi Tanktop und dem lässigen
Hemd. Ja, das ist auch so geil.
Das ist richtig, das ist so wirklich, geil. Ehrlich, da war er in diesen kurzen Minuten cooler als Will Smith im ganzen ersten Film.
Das stimmt, ja. Und vor allem, also auch das Gesamtpaket, ne? Ich meine, die beiden haben ja eigentlich dieselben Motive gehabt, so, warum sie da mitmachen. Und das kam halt, wie gesagt, bei Bloodsport halt einfach viel, viel besser und viel, viel glaubhafter rüber, als es halt irgendwie bei Deadshot im ersten Teil gewesen war.
Definitiv.
So. Und dass halt Bloodsport halt nicht so als kompletter Ehrenmann dargestellt wurde, wie halt Deadshot, das hat halt dem Film echt geholfen, so. Weil das fand ich halt im ersten Teil so komisch, weil, keine Ahnung, so, es ist halt fucking Deadshot, Auftragskiller. Und dann ist er gleichzeitig Vater des Jahres und hat so voll das liebevolle, das kann ja sein, okay, aber das habe ich irgendwie nicht so gefühlt, wie halt eben diese Beziehung, die halt Bloodsport in dem Teil jetzt hatte.
Das ist halt das, was schon mal gesagt worden ist, der Film geht halt wirklich um Schurken.
Ja, genau, das ich finde auch so, der erste Suicide Squad Film ist einfach so das Thema Suicide Squad Film, aber die Hollywood Version, so romantisiert und alles irgendwie auf komische Ideale gemacht oder so. Und jetzt der Film, der ist halt einfach so, wie die Task Force X richtig sein sollte.
Anarchistisch.
Genau. Ja. Bösewichter, die vielleicht da in manchen Aspekten sympathisch sind, aber am Ende sind es trotzdem noch fucking Bösewichter, weißt du?
Mhm. Oder vollkommen abgefuckte Typen wie Peacemaker.
Oder so.
Genau. Da kann man ja auch eine ganz gute Brücke jetzt verschlagen, weil wir haben ja jetzt viel über den Film gesprochen. Aber der Film hat ja auch schon mit der Peacemaker-Serie quasi ein Sequel. Und das wird man auf dem Podcast nicht sehen, Viri.
Dass ja, du ich den, weiß, aber
den,
ich...
Den, den Peacemaker-Hintergrund hast.
Und, ich habe den Peacemaker-Hintergrund.
Und ich muss halt sagen, Peacemaker ist halt auch so eine Figur. Ja, er ist ein absoluter, wie heißt, douchey Captain America.
Mhm.
Und eigentlich muss man ihn nicht mögen, aber ich denke mal, wenn man ihm jetzt die Serie gibt und auch dann quasi ein bisschen Origin, da wird 100 pro auch das eine oder andere bei rumkommen, wo man sagt, ja, ist halt quasi nur ein fehlgeleiteter Mensch.
Mhm.
Der vielleicht auch die falschen Überzeugungen entwickelt hat und eigentlich im Kern nie quasi kein Joker war oder so.
Da muss ich aber auch auf jeden Fall Props an John Cena aussprechen,
ja.
Ey.
Ja.
Weil den hat er richtig cool gemacht, so. Also den hat er richtig cool gespielt, muss ich sagen. Und ich
er lebt generell, die Rolle ja auch.
Er lebt die Rolle und ich muss auch sagen, so generell, so wie die Figur inszeniert worden ist, so weißt du, erstens halt immer so in vollster Überzeugung mit der Klobrille auf dem Kopf sozusagen, ne? Und dann halt, wenn er halt in Zivil war, immer so richtig akkurat gemachtes Haar und dann halt so keine Ahnung, teilweise auch Hemd irgendwie so in die Hose gesteckt, so also so richtig spießig.
Allein seine zivile Optik mit den hochgezogenen Sportsocken, kurzer in die Hose gesteckt,
super,
wo man sich so denkt, so, eigentlich hätten noch die Sandalen gefehlt, aber dafür war er dann nicht, das hätte Flula Borg gemacht, als Deutscher. Also ich muss halt auch sagen, John Cena definitiv, zwar nicht das Highlight, aber definitiv eine der großen Überraschungen in dem Film, muss ich sagen.
Mhm.
Weil, gut, nicht jeder Wrestler schafft es in Hollywood, weil man sieht ja, man hat eigentlich nur Dwayne Johnson, der es versucht hat und geschafft hat. gut, jetzt mit den Jahren dann auch Dave Bautista, aber ja, John Cena ist definitiv auch jetzt auf einem guten Weg dahin. Ich denke mal, wenn die Peacemaker-Serie kommt, ich bin auf jeden Fall jetzt durchaus optimistischer.
Bin angetan.
Vor allem, weil jetzt auch, du hattest ihn ja vorhin kurz erwähnt, auch sowas wie Judo Master, man nutzt diese Figuren aus diesen Charlton-Comics, wovon ja Peacemaker eigentlich kommt.
Geil.
Ich meine, Charlton. Nutzt man jetzt, ich glaube auch James Gunn hat auch extra gesagt, so von wegen so John Cena, so lies keine Comics von Peacemaker, bevor du die Rolle übernimmst. Und er hat ja auch gesagt, von wegen so, als es um die willst du die Serie, als er ihn um die Serie gefragt hat, da war er so nach dem Motto, ja, ich mach's.
Ja.
Und James Gunn war so, ich hätte dich doch gar nicht gefragt, wofür ich dich haben will. Und John Cena war wohl einfach nur so nach dem Motto, ja, ich mach's einfach. Mhm. Ich hab Bock drauf. Mhm. Und ich glaube, das hat man auch an der Rolle gemerkt, dass das halt wirklich, dass der Bock auf diese Rolle hat, und beziehungsweise ist ja noch untertrieben. Wie gesagt, er rennt ja in dem Kostüm rum zu Saturday Night Live auf dem roten Teppich. Er hat es angeblich geklaut. Also ich denke mal, er hat es abgekauft. Das hat man auch in dem Film gemerkt. Ich finde generell, dass die Figuren, viele Figuren halt auch dadurch so homogen wirkten, weil halt die Schauspieler jetzt nicht einfach dahin gekommen sind, ihren Paycheck abgeholt haben, wie halt hier der von Killer Croc, weil sagen wir mal ganz ehrlich, der ist da wahrscheinlich nur in der Rolle gewesen, weil er die Rolle ausfüllen konnte und der Paycheck ganz gut war. Und kann ich mir natürlich jetzt auch Unrecht tun, aber da hat man halt irgendwie so mehr das Gefühl gehabt, dass das Ganze so ein, ja, zwar jetzt nicht Passionsprojekt von allen war, aber alle irgendwie so ein bisschen mehr motiviert waren, die Rollen dementsprechend auszufüllen.
Also, man sieht wirklich schon, dass sie einfach Spaß dran hatten.
Ja. Ja, hundertprozentig. Also, ja, also mehr zustimmen kann ich nicht. Also man hat es halt wirklich gemerkt. Also du hast halt gemerkt, okay, der Regisseur steht hundertprozentig hinter dem Projekt. Die Schauspieler stehen hundertprozentig hinter dem Projekt. DC steht das Studio steht hundertprozentig hinter dem Projekt, ne?
Und, wobei Warner ab und zu wohl, jetzt im Nachhinein kommt es wohl raus, wohl ein bisschen Angst hatte, dass James Gunn ein bisschen zu weit geht.
Okay, das wäre ja, das ist aber...
Aber gut.
Das ist aber vertretbar, tatsächlich. Vertretbarer als das, was die sonst immer wieder in Sachen Studio-Einmischungen geleistet haben.
Und ich muss auch sagen, so generell, so auch der Tenor, man hat ja das Gefühl, dass viele den Film echt abfeiern. Und einige, so eine kleine Minderheit gibt, die sich halt irgendwie so versucht, bewusst dran zu stoßen. Auch der Kritikpunkt mit dem Einspielergebnis, klar, der Film hat 170 Millionen oder 180 Millionen Produktionskosten gehabt. Das heißt, man kann wahrscheinlich etwa locker die Hälfte bis den gleichen Wert nochmal draufrechnen für PR. Das heißt, man muss etwa 350 Millionen, 360 Millionen einspielen, um den überhaupt quasi profitabel zu machen. Jetzt hat er, glaube ich, Stand heute war irgendwie 80 Millionen oder so, die er eingespielt hat. Also das ist für nach fast einer Woche schon sehr, sehr wenig. Vergleichsweise Jungle Cruise hat das am ersten Wochenende eingespielt. Mehr sogar. Fast 100 Millionen. Und andererseits muss man natürlich Suicide Squad da jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist ein Rated-R-Film, kein PG-13. Das heißt, die Masse, die reingehen kann, ist vom Prinzip aus kleiner. Und man weiß halt auch nicht, wie groß die Zuschauerzahlen bei HBO Max sind, wo der ja auch läuft. Mhm. Auch wenn die wahrscheinlich nicht den Kohlfett machen werden, aber da wird schon durchaus das ein oder andere doch noch draufgerechnet werden oder das Auge zugedrückt werden. Also ich glaube, ein Box-Office-Erfolg wie der erste Suicide Squad wird das nicht werden. Aber halt unter mildernden Umständen kann man sagen, der wird wahrscheinlich jetzt vielleicht ein Plus-Minus-Null-Ergebnis werden. Oder eins werden, wo man sagt, okay, man hat da jetzt einmal investiert, ein bisschen was verloren, um dann jetzt zu sagen, wir machen halt weitere Projekte mit James Gunn, wo man vielleicht auch dann sagt, okay, nicht Rated R, sondern vielleicht doch eher PG-13, halt FSK 12. Und man dann sagt, okay, dann versuchen wir halt damit jetzt irgendwie das, was Suicide Squad fehlte, halt wieder reinzuholen.
Vielleicht ist das auch so eine gute Sache, oder halt in dem Sinne eine gute Sache, weil ich meine, die ganzen DC-Produktionen, die kommen ja mal so an, weißt du so? Also mal haben die gute Kritiken und sind erfolgreich, mal sind die Filme eher nicht so gut und sind erfolgreich, aber dann sind die wiederum manchmal auch super schlecht, weißt du so. Also die kommen, wie gesagt, immer so sehr gemischt an. Und vielleicht kommt, tut es halt auch mal gut, sowas wie Suicide Squad zu haben, wo du halt einfach einen Regisseur hast, der freie Hand gelassen hat, einen guten Film rausgebracht hat und dass du dann halt darauf aufbaust und dann halt irgendwie konsistent eben Filme mit so einer hohen Qualität rausbringt und dann darauf aufbaust und dann irgendwann mal, wenn es sich dann, ich denke mal, so automatisiert, dass du halt ständig gute Projekte rausbringst, die gut ankommen bei den Zuschauern, jetzt mal unabhängig von dem Einspielergebnis, dass es sich dann irgendwann mal so automatisiert, dass dann doch auch automatisch die hohen Zuschauerzahlen kommen.
Deswegen habe ich ja auch, ich bin halt in der Hoffnung auch, dass der Film von James Gunn jetzt so ein bisschen wie die Blaupause vielleicht für DC werden könnte.
Ja.
Dass sie sich halt nicht an dem Druck messen, dass sie halt so finanziell erfolgreiche Filme wie das MCU produziert, weil, sagen wir ganz ehrlich, da werden die nicht selbst mit viel Wohlwollen, auch wenn sie ja durchaus Filme haben, die zwar nicht die gut eingespielt haben, Aquaman zum Beispiel hat ja ordentlich eingespielt, ich glaube, der hat auch die Milliarde geknackt. Mhm. Joker ist der erfolgreichste Rated-R-Film aller Zeiten und wird das wahrscheinlich auch mit Abstand lange bleiben, wenn man sich überlegt, dass der ein Budget von 50 Millionen etwa, 50, 60 Millionen hatte und über 1 Milliarde eingespielt hat. Deswegen muss man halt sagen, okay, vielleicht muss, doof gesagt, natürlich muss man nicht jede Box-Office-Bomb hinnehmen, aber vielleicht, dass DC und Warner dann auch mal auf den Trichter kommt, okay, vielleicht ist ein qualitativ guter Film besser, als mit der Brechstange zu versuchen, einen erfolgreichen Film zu machen. Einen übermäßig erfolgreichen Film. Und deswegen hoffe ich halt auch, dass vielleicht die kommenden Filme, die man jetzt auch so hat, dass vielleicht Suicide Squad da Einfluss drauf hat. Ich denke mal zum Beispiel, dass auch wenn der Film jetzt ja auch schon abgedreht ist und eigentlich quasi nicht mehr groß beeinflusst werden kann, weil das meiste ja schon steht, dass Black Adam auch in so eine Richtung gehen kann.
Ja.
Dass da die Kreativen der Regisseur Colletzera und auch Dwayne Johnson da so quasi die schützende Hand drüber hatten und man aus vielleicht auch aus der Causa James Gunn und aus der Causa Zack Snyder gelernt hat, dass man vielleicht dem einen oder anderen Regisseur oder auch Produzenten, Darsteller ein bisschen mehr freiere Hand lassen sollte.
Genau.
Hoffen wir es.
Und was meint ihr? Würde es noch einen weiteren Suicide Squad von James Gunn geben? Also ich glaube, er hat ja mal gesagt, dass er das gerne machen würde. Oder auch gerne den einen oder anderen Spin-off noch realisiert.
Ja, er hat auf jeden Fall ja was angeteased, dass, wie gesagt, ja, beides. Sowohl eine Fortsetzung als auch irgendwelche Spin-off-Sachen in jeglicher Hinsicht. Und es ist ja, glaube ich, von irgendeinem, ich weiß jetzt nicht, wie die Produktionsfirma. War das von der Produktionsfirma, die das Suicide Squad gedreht haben, oder irgendwie ein Executive von Warner Bros., wo schon irgendwie halbwegs ja auch schon bestätigt wurde, dass da was in der längeren Planung ist?
Also ich kann mir für mich auch vorstellen, dass James Gunn jetzt erstmal quasi wieder rüber zu Marvel ist erstmal, da mit Guardians 3 und dem Holiday Special quasi seinen Abschluss finden
wird. Genau.
Und wahrscheinlich dann, ich vermute mal nicht exklusiv, aber definitiv wieder zu DC zurückkommen wird und da das eine oder andere Projekt nochmal realisiert. Habt ihr irgendwas auf dem Schirm, was ihr gerne davon sehen wollen würdet?
Boah. Meinst du jetzt in Bezug auf Suicide Squad? Oder?
Ja, Suicide Squad, beziehungsweise halt was James Gunn so vielleicht aus dem Suicide Squad-Kosmos rauspickt und rüberziehen könnte.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, weil es hieße ja, dass das geplant war, dass James Gunn die Suicide Squad gegen Superman kämpfen lassen wollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht etwas sein könnte, was vielleicht ein Nachfolger zu dem Film als Plot quasi dann quasi nutzen könnte, so dass dann halt eben nochmal ein Team versammelt muss, um halt irgendwie ein Metawesen halt aufzuhalten, was Rogue geht. So, und das könnte zum Beispiel für mich ein super Aufhänger sein.
Wobei ich da sagen muss, ich könnte natürlich auch sein, dass ich weiß, warum du das gerne sehen würdest, aber ich glaube, das könnten sie fallen gelassen haben wegen des Spiels.
Wegen dem Spiel? Wer weiß, also bis halt ein neuer Suicide Squad Film rauskommt, könnte der Film ja auch vielleicht auch wieder schon ein bisschen her sein. Und dann denke ich mal, dass definitiv vielleicht Oder halt nicht zumindest vielleicht gegen irgendwelche Metawesen antreten lassen, weißt du? Also es muss ja jetzt nicht irgendwie voll der bekannte Superheld im DC-Kosmos sein, aber sowas in der Art tatsächlich oder irgendwelche magischen Bedrohungen oder sowas oder, keine Ahnung, göttlichen Bedrohungen. Also ich finde Sky's da the limit tatsächlich und ich glaube eben aus diesem ganzen Konzept, dass halt eben die Mitglieder austauschbar sind und der eine mal stirbt und dann ein anderes Mitglied dazukommt, das hält das Ganze auch ein bisschen frisch. Was ich halt nur nicht sehen will, ist halt jetzt dadurch, dass der Film jetzt so gut ankam bei Fans, dass es irgendwie andere Studios irgendwie das Konzept halt dann irgendwie adaptieren für irgendwelchen anderen Filme. Hm. Weil das nimmt dann halt so ein bisschen die Spannung eben aus dem ganzen Ding raus.
Was ich jetzt gerade heute noch irgendwie gesehen habe, dass irgendjemand James Gunn auch gefragt hat, wie es denn aussehen würde, halt auch auf die Frage hin, weil der die ursprünglichen Pläne gegen Superman waren, dass er eigentlich an der Idee ganz interessiert ist, aber da gibt's noch nichts Konkretes, die Justice League dann gegen die, die Justice League gegen die Suicide Squad antreten zu lassen.
Ach, quasi wie in den Comics.
Ja, genau.
Dann, ja gut, das finde ich ganz cool. Vor allem könnte man daraus einen coolen Film machen, weil man halt einerseits natürlich die ganzen großen Namen halt schon hätte. Man könnte mit der Squad quasi ein All-Star-Team zusammenstellen. Das heißt, man hat vielleicht Harley, man hat Deadshot, Bloodsport, King Shark. Und man könnte halt auch ähnlich wie in den Comics so ein drittes Team reinwerfen, was dann auf einmal quasi die beiden Teams zusammenführt und als Antagonist ist. Gerne auch mit Lobo.
Gerne.
aber ja, also ich muss zum Beispiel sagen, was ich so von Spin-Offs hoffe ich, dass außer Peacemaker gibt es wenig Figuren, wo ich sagen würde, okay, da könnte man jetzt was draus spinnen. Die einzige, die ansatzweise vielleicht das bringen könnte, aber das könnte man auch nur als Miniserie bringen, ist halt Redcatcher. Irgendwie kurze Serie, so 4-5 Folgen, reicht ja auch, indem man vielleicht entweder die Geschichte vorher erzählt oder eine Art quasi Spin-Off, das danach aufgreift, dass man halt Redcatcher so ein bisschen nochmal mehr spotlighten kann, weil ich fand die Figur halt mega interessant und auch mega sympathisch. Will ich halt ganz gerne wiedersehen. Ja. Und wie du auch sagst, wenn man jetzt halt den nächsten Film macht, man könnte das Ganze halt komplett umdrehen und irgendwelche anderen Sachen, man muss gar nicht Superman nehmen, man kann, doof gesagt, wenn jetzt Flash auch vielleicht, der Flash-Film vielleicht auch Paralleluniversen oder sowas reinbringt, auch in so eine Richtung gehen wie von wegen, ja, man nimmt jetzt Erde 3 und das Crime Syndicate. Dass man so ein bisschen, so ein ganz klein wenig die Forever-Evil-Schiene fährt, dass man sagt, okay, man lässt halt das Crime Syndicate auf die Erde los und gerade die Suicide Squad ist halt das, weil die quasi die einzigen sind, die jetzt nicht weg sind, die den Bums richten müssen.
Ja, aber ich glaube, das ist, da also würde ich jetzt sagen, das ist sowas, da wartet man vielleicht noch 10 Jahre, bis sich bei Marvel die Idee von einem Multiversum irgendwie bei den Casual-Fans irgendwie so ein bisschen so mehr vertraut gemacht haben damit, dass du dann sowas halt dann einführen kannst. Also, weil ich glaube, jetzt dann einfach noch eine Liga, die halt, ich weiß nicht, das würden die Leute nicht so annehmen, so.
Tatsächlich, aber in Sachen Spin-Off kann ich mir halt aber auch gut vorstellen, dass es ja nicht unbedingt Figuren, also klar im Suicide-Squad-Kosmos spielen, aber es können ja jetzt auch zum Beispiel Figuren sein, die eventuell erst noch bei der Suicide Squad landen können. Sowas, weißt du, so? Wo halt dann im dritten Film dann, die finden dann im dritten Film statt. Und vorher kommt halt eine Serie raus, die halt dann irgendwie die Story dazu erzählt, wie die überhaupt im Bel-Rave-Gefängnis gelandet sind. Wenn es jetzt zum Beispiel so ein Dog-Welder oder halt so eine ganz komische Figur halt ist, ne? Also sowas könnte man zum Beispiel auch machen. Also da ist einiges, raus.
Was ich Bock hätte, weil ich finde, King Shark sollte man in Aktion im Wasser sehen und dann hätte ich voll Bock auf irgendein Crossover mit Aquaman. Stell dich das mal vor.
Ich find's auch, geil.
King Shark.
King Shark ist zwar eigentlich in erster Linie immer ein Superboy-Villain gewesen. Man hat ihn aber jetzt ja auch in den letzten Jahren im Rebirth ja schon so ein bisschen in die Ecke Aquaman geschubst. Und fände ich ehrlich ganz cool.
Ja. Vor allem stelle ich mir das richtig cool vor, irgendwie Jason Momoa als Aquaman mit dem Charakter so King Shark. Wird, glaube ich, richtig cool rüberkommen.
Ja, in der Bar.
Vor allem, wenn man auch mal überlegt, es gibt ja auch Storylines, hier Sword of Atlantis zum Beispiel, da ist, ich weiß gar nicht, glaube ich, aus dem Ende der 90er oder so, Da ist King Shark zum Beispiel gar nicht so dumm, wie er in den, im Film wirkt, sondern eigentlich normal intelligent und quasi ein Mentor für den neuen Aquaman gewesen. Und wenn man das vielleicht so ein bisschen reinkommt, dass sobald King Shark im Wasser ist, dass er gar nicht so dämlich ist.
Hm. Ja.
Dass er vielleicht einfach nur dämlich ist, weil ihm halt Wasser fehlt. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und ich fand es auch lustig, ich habe letzte Tage noch bei Instagram so ein Bild gesehen, so von wegen, ja, Schurken und Helden, was man halt nimmt und oben was weiß ich, die Humans, Aliens und das lustigerweise bei bei Halbgöttern war einfach rechts Wonder Woman für die Superhelden und links, und es ist ja faktisch richtig, King Shark. Ja, ja. So von wegen, auf welche Seite würdet ihr setzen? Und ich denke mir so, ja, fuck, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ist King Shark ja ein Halbgott.
Er ist ein Halbgott, ja.
Und, naja, also stimmt, so generell, so Crossover, man hätte auch, gut, Bloodsport wird sowieso immer funktionieren, weil, wie sagt Viri, es ist Idris Elba, kann auch einen Schnitzel spielen.
Beste.
Und, ja, ich weiß nicht, ich bin dann auf jeden Fall gespannt, wenn jetzt James Gunn sagt, er hat noch Bock, er hat Ideen, und wenn Warner Brothers jetzt nicht den Rückzieher macht und sagt, wir machen das doch nicht, warum nicht?
Nee, ich denke mal schon. Ich denke mal, die können sich, die denken oder die wissen schon wahrscheinlich, was sie an dem Mann haben und dass der den jetzt schon ein bisschen den Arsch gerettet hat, kann man ein bisschen so sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die auf jeden Fall noch auf einige weitere Projekte mit dem zielen. So.
Ich muss auch jetzt sagen, so wenn man sich überlegt, was jetzt auch noch kommt, ich weiß jetzt gar nicht, was der nächste, wisst ihr jetzt akut, was der nächste ist? Der nächste DC-Film, ist das jetzt schon Batman oder...
Was war?
Haben wir
ist nicht Flash?
Vorher noch mehr.
Ich weiß nicht, ist es Batman oder Flash zuerst?
Ah nee, der nächste ist allen Ernstes Black Adam.
Tatsache. Black Adam, ja. Ich wollte gerade sagen, tatsächlich, ja.
Und dann erst kommt The Flash nächstes Jahr. Also wir haben halt jetzt im Endeffekt ja nur vier Filme und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist halt, vielleicht haben wir jetzt Glück, auch wenn es jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen vor das Knie stoßen wird, endlich eine quasi Post-Snyder-Ära einzuläuten, weil man muss ja sagen, die ersten Filme haben einfach nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Sei es Man of Steel, sei es der Suicide Squad-Film. Es gab so die ersten so ein, zwei Ausreißer, Wonder Woman, Aquaman, Shazam, haben alle funktioniert in meinen Augen. Die haben sich aber in meinen Augen auch bewusst von diesen Zentrierten, was man halt versucht hat aufzubauen, entfernt. Das hat The Suicide Squad von James Gunn jetzt auch gemacht. Und ich hoffe halt darauf, dass man das jetzt vielleicht in den nächsten Jahren mit den Filmen, die jetzt auch kommen, mehr sieht. Dass vielleicht da James Gunn so der Initialzünder war und dem Ganzen vielleicht jetzt einen richtigen Dreh gibt. Vielleicht sehen wir mehr so anarchistische Chaotenfilme.
Wär gut auf jeden Fall. Hätte ich Bock drauf.
Ja, dann eigentlich ist es ein gutes Schlusswort, aber ich wollte nur noch mal anmerken, weil vielleicht haben wir den einen oder anderen Harley Quinn Fan bei unseren Zuhörern. Wir haben kaum über Harley Quinn geredet.
Stimmt.
Ja.
Aber was ich auch ganz gut finde, weil
was ich auch ganz gut finde.
Genau. Ja. Ich fand dadurch wirkte der Film halt wirklich wie ein Teamfilm. Dass dass halt Harley nicht, natürlich hatte sie ihre Momente, in denen sie glänzen durfte. Man muss ja auch sagen, Margot Robbie ist auch eine gute, super Schauspielerin.
Ja, super.
Aber ich fand zum Beispiel, wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben, so in diesem in diesem ersten Film hatte man halt zu sehr den Fokus unter anderem auf Harley und Deadshot. Ja. Und, sie ist ein Staple-Charakter von dem Franchise, muss man auch einfach so sagen. Ja. Man wird die Suicide Squad, jedenfalls in der moderneren Zeit, also nach dem New 52, relativ selten ohne Harley antreffen. Also deswegen finde ich das schon okay, dass man da sie immer noch so auch im Marketing und auch in der Story immer noch prominent einsetzt. Schließlich hat sie quasi den Niedergang von Starro eingeleitet, was ich dann aber auch ganz cool fand. Sie hatte zwar jetzt nicht so die großen Momente vorher im Film, außer ihrer Flucht, aber sie war es, die quasi die Möglichkeit gegeben hat, dass Starro besiegt werden konnte.
Also du meinst wegen ihrem Fatality da,
genau,
was sie dann gemacht hat. Ja. Das war mir so klar, aber dass sie den Fatality oder halt den Final Blow halt sozusagen macht, als Bloodsport schon gesagt hat, Harley geht da hoch. Da habe ich mir schon gedacht, okay, sie wird 100 pro mit diesem Speer halt in die Mitte rein. So, und es war mir klar. Aber das ist ja auch zu erwarten gewesen. Was mich halt immer noch stört, ist halt so, das soll auch nicht so oberflächlich klingen, aber das, was sie halt trägt, so, Also das ist irgendwie so wenig glaubwürdig, dass die halt irgendwie so gar keine Schutzausrüstung trägt.
Wobei ich aber sagen muss, diese Rockerkluft, die sie anhatte, die ja so ein bisschen an, ich weiß, an Injustice,
an
den zweiten Injustice angelegt hat. Das fand ich wiederum ganz cool. Das macht auch mehr Sinn als zum Beispiel dieses Hotpants und Tanktop-Ding aus dem ersten Film. Und das zweite mit dem Kleid, ehrlich, das war halt einfach das war zwar auch irgendwie so ein bisschen blöd, aber es war halt den Umständen des Films geschuldet.
Ja, genau.
I know, aber ich meine, es gab ja die Szene, da haben sie die ja befreit. So, oder sie hat sich ja selber befreit und sie trifft ja die anderen. Und danach treffen sie sich ja alle auf dem Dach oder da stehen sie ja alle auf dem Dach. So, und reden ja oder verhören dann halt den Thinker. Und bei dem Befreiung, also halt bei dem Versuch, Harley zu befreien, da waren sie ja auch im Tanktop und was weiß ich was unterwegs. Aber danach, wo sie dann auf dem Dach gestanden sind und den Thinker dann verhören, hatten ja alle ihre normalen Rüstungen wieder an. Mhm. So. Und die arbeiten ja mit einer Rebellen oder mit so paramilitärischen Befreiungsarmee da halt zusammen. Und dass die halt irgendwie nicht auf die Idee gekommen sind, Harley irgendwie eine schusssichere Weste oder so zu geben oder so, weißt du, ich finde das halt immer so ein bisschen komisch, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Es ist halt bei Harley schon auch im ersten Teil, weißt du, alle anderen halt so voll, oder halt relativ geil bewaffnet halt auch sie mit dem Baseballschläger, so. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt nicht da irgendwie einfach mal,
ja.
Oder da, wo die, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, nee, sorry, aber alleine da, wo die ganzen Facehugger dann von Starro dann halt runterfliegen und halt teilweise die Leute übernehmen und die Squad, weißt du, Squad wehrt sich halt so dagegen, weißt du, so Redcatcher und zieht halt ihre Maske so auf, Bloodsport genauso und ballert halt dann noch rum, um die abzuwehren, selbiges wie Polka-Dot-Man.
Kingshark, der einfach nur steht und Kingshark, die Dinger einfach nur an seinem Kopf nabbeln.
Ja, ja. Und Harley hat keinerlei Schutzmaßnahmen und macht
doch,
einfach nur
Plot
so.
Armor.
Und macht einfach nur so und das hat halt gereicht. So. Das fand ich halt schon ein bisschen, ja, bisschen doof, aber das ist halt wirklich nitpicking. Das ist halt meckern auf hohem Niveau. Ich weiß halt ja, ich kenne ja die Figur jetzt mittlerweile und sowas, weißt du. Und so an sich so, wir haben ja vorhin eh gelobt halt, wie cool die Szene war und wie sie halt als Charakter gewachsen ist. Von dem her sollte man eben meinen Meckern gerade nicht so hoch bewerten. Also Grüße gehen raus an alle Harley-Fans. Und Margot Robbie die darf eh alles machen, so von dem her. So, aber das war's jetzt von mir. Ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ich auch. Ich glaube, ich könnte zwar noch 28 Szenen zu Tode analysieren, aber ich glaube, dann wird der Podcast etwas zu lang.
Da wird der Podcast etwas zu lang. Okay. Ja gut, wir sind auch bei einer Stunde und 51 Minuten. Deswegen denke ich mal, passt es zeitlich ganz gut. Bedanke mich dann auf jeden Fall erstmal bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier wieder mit mir über unser Lieblingshobby zu sprechen. Beziehungsweise über eines unserer liebsten Sachen, und zwar Comic-Verfilmungen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall hauptsächlich eben bei den Leuten, die dran geblieben sind, uns zugehört haben. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Film, also so viel Spaß, wie wir an dem Film gehabt. Lasst uns doch wissen, was euch besonders gefallen hat, falls wir das nicht auf dem Schirm hatten, was euch nicht so gefallen hat, also irgendwelche Kritikpunkte, die wir nicht aufgezählt haben. Genau, schreibt uns einfach eine Nachricht auf Facebook, gerne auch eine Mail an uns oder halt, unsere Homepage hat, glaube ich, auch ein Kontaktformular, da könnt ihr, glaube ich, auch reinschreiben. Und eine Kommentarsektion, falls ihr auf jeden Fall, oder falls wir was vergessen haben und ihr wollt das unbedingt noch uns mitteilen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, wie abonniert uns, genau, auf allen möglichen Kanälen. Dann entlasse ich euch für heute. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter. Euer DC-Blog. Ciao.
Ciao.
Tschö.